Hallo, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, willkommen zur dritten Folge von Stay Forever Technik. Gleich ein ungewohnter Klang, hier ist Christian, die ersten beiden Folgen waren ja mit Gunnar, aber die nächste Stimme werdet ihr gleich vertraut wiedererkennen, hier ist Henna. Hallo Henna.
Ja, hallo Christian und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Ich freue mich, dass wir beide heute Gelegenheit haben zu sprechen, auch wenn ich ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt bin, weil Gunnar und du haben ja so gut vorgelegt mit den ersten beiden Folgen, da bist die Latte schon sehr hochgelegt, aber wir sprechen über ein interessantes Thema, nämlich über Brillen. Bist du eigentlich ein Brillenträger, Henna?
Ich sollte eigentlich, meine Augen diktieren das, zumindest beim Autofahren und beim Filme gucken, ich tue es aber sehr selten.
Ja, es geht mir genauso, ich habe sehr schlechte Augen, aber ich kompensiere das mit Linsen und nicht mit Brillen.
Ach so, ich kompensiere das mit Augen zusammenkneifen.
Also old school. Ja, das passt auch besser zu einem Retro-Podcast.
Ja, stimmt.
Ja, aber wir reden natürlich nicht über ganz normale Brillen, sondern unser Thema heute sind 3D-Brillen. Ganz spezifisch eine spannende Ära der PC-Technologie in den 90er Jahren, wo die einen Boom erlebt haben. Wir reden aber natürlich auch noch weiter. Wir erweitern den historischen Kontext. Wir leiten das alles her. Wo kommt diese Technologie her? Aber in dieser Ära der 90er Jahre, da war ich auch stolzer Besitzer von einer dieser Shutterbrillen, die heute unser Hauptthema sein werden. Aber bis wir dort ankommen, fangen wir doch mal bei ganz grundsätzlichen Sachen an, würde ich sagen. Wie funktioniert denn das eigentlich mit dem 3D-Sehen? Warum ist das so ein Ding?
Ja, das ist gar nicht so einfach und deswegen wissen wir das auch noch nicht so lange. Zunächst mal ein paar Worte zu unserer Realität. Das ist immer ein guter Einstieg, wenn man erstmal die Realität und die Welt definiert. Die besteht ja, soweit wir es wissen, aus drei Raumdimensionen, aus Höhe, Breite und Tiefe. Manch einer behauptet, die Zeit wäre die vierte Realität. Darüber kann man streiten, aber das ist ja jetzt hier kein Physiker-Podcast, also lassen wir das mit dem Streiten und beschränken uns darauf, dass die Welt aus drei Dimensionen besteht. Wie kriegen wir die jetzt in den Kopf durch unsere Augen? Um zwei Dimensionen zu erfassen, reicht uns ein Auge. Aber für die dritte Dimension, also die räumliche Tiefe vor und zurück, hinten und vorne, brauchen wir zwei Augen. Wie das funktioniert, das hat ein britischer Physiker im Jahre 1838 erst erkannt, der Charles Wheatstone. Vielleicht heißt er auch Whetstone. Weiß ich nicht. Was würdest du sagen? Wheatstone? Whetstone?
Fragen kann man ihn nicht mehr, ne? Deswegen ist es eigentlich egal. Ich würde aber trotzdem Whetstone sagen.
Einigen wir uns auf Whetstone. Und der hat erkannt, okay, da war er nicht der Erste, dass unsere Augen ja ein paar Zentimeter voneinander entfernt liegen und deswegen die Welt aus zwei horizontal leicht verschiedenen Positionen wahrnehmen. Also das eine Auge ein bisschen weiter links und das andere ein bisschen weiter rechts. Und unser Gehirn, genauer der visuelle Kortex, der setzt diese beiden Netzhauteindrücke zu einem Bild zusammen. Und dieses neue Bild, dieses vereinte Bild, was wir im Gehirn sehen, das ist nicht nur größer als das einzelne Bild jedes einzelnen Auges, es enthält auch eine zusätzliche Information, nämlich die Tiefeninformation. Und das kommt daher, dass der Unterschied zwischen der linken und der rechten Augenperspektive größer ist, je näher ein betrachtetes Objekt dran ist an uns und geringer in der Ferne. Und dieser Unterschied zwischen den beiden Augen, der lässt uns Entfernungen deshalb abschätzen oder besser einschätzen, als wir es mit nur einem Auge könnten. Dieses zweiäugige Sehen, das nennen wir Stereopsis. Und genau dieses Prinzip hat der Whetstone, hatten wir, glaube ich, jetzt gesagt, ne? Ja, das hat er 1838 erkannt und beschrieben. Mittlerweile wissen wir ein bisschen mehr darüber, dass wir nicht die einzigen Lebewesen sind, die das beherrschen. Das können auch die allermeisten Tiere, schon die Dinosaurier konnten das und auch Vögel, nur in unterschiedlichem Grad. Einige Tiere haben die Augen mehr an den Seiten des Kopfes, so wie Hühner zum Beispiel, die können dadurch etwas mehr Rundumblick genießen. Die sehen deswegen schneller, wenn sich von irgendwo ein Feind nähert, aber die haben weniger Überschneidung zwischen den beiden Augen und dadurch auch weniger Stereopsis, während Raubtiere, so auch wie wir, die Augen eher vorne am Kopf haben mit einer größeren Überschneidung und dadurch können wir etwas räumlicher sehen. Und das hilft uns dabei, Dinge zu greifen, das hilft bei der Benutzung von Werkzeugen und ist angeblich total wichtig gewesen für die Evolution. Es ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, Entfernungen abzuschätzen. Das liest man ab und zu mal. Man bräuchte unbedingt zwei Augen, um Entfernungen einschätzen zu können. Das stimmt aber so nicht, weil es noch sehr, sehr viele andere Informationen und Indikatoren gibt, die uns zur Verfügung stehen, um Entfernungen in der physischen Welt einzuschätzen. Zum Beispiel ganz platt die Verdeckung, also ein Objekt, das vor einem anderen liegt, das verdeckt dieses andere Objekt. Also sagt es unserem Gehirn, das muss wohl näher dran liegen, oder relative Größe. Das, was direkt vor unserer Nase schwebt, ist größer als das am Horizont. Der Tiger, der uns gerade ins Gesicht springt, ist näher dran als der, der aus der Ferne noch auf uns zugaloppiert. Also wir können auch mit einem Auge ohne diese Stereopsis Entfernungen einschätzen. Aber mit geht es eben besser. Aber es gibt auch einige Menschen, die das nicht können. Alle, die ein Augenleiden haben, das es ihnen verunmöglicht, mit beiden Augen zu sehen, also binokular zu sehen. Das betrifft, je nachdem, welche Quelle man befragt, ungefähr 2-12% der Menschen. Diese Menschen können nicht in Stereo sehen. Es gibt zum Beispiel auch eine Theorie, dass Rembrandt, also dieser niederländische Barockmaler aus dem 17. Jahrhundert, stereoblind war. Der konnte das angeblich nicht, und einige Kunstkenner meinen, das an seinen Gemälden erkennen zu können. Es muss also nicht unbedingt ein Riesennachteil sein. Auch wenn man nicht in Stereo gucken kann, kann man ein berühmter Maler werden. Und man kann zum Beispiel auch in den meisten Ländern Auto fahren. Also so wichtig ist es nur auch wieder nicht.
Ich erinnere mich auch noch einigermaßen gut drin, dass ich nehme an, als Jugendlicher oder sowas das erste Mal davon gelesen habe, wie das Stereosehen funktioniert und dass wir deswegen zwei Augen haben, damit wir eben diese Tiefenwirkung haben. Und natürlich ist das Erste, was man macht, sich eine Hand vor ein Auge zu halten und zu gucken, wie man dann die Welt sieht. Und meine Erwartung war dann, dass ich da auf einmal völlig lebensuntauglich durch die Welt torkle, gegen den Schrank laufe und neben das Wasserglas greife. Und ich war sehr ernüchtert, als ich festgestellt habe, das ist ja gar nicht so, ich komme immer noch ganz gut zurecht. Dieses Gefühl der Ernüchterung, das kann jeder von euch jetzt mal ausprobieren schnell, also eine Hand vors Auge halten, gucken, was sich verändert, nicht so viel. Dieses Gefühl der Enttäuschung, das behalten wir jetzt mal in uns, weil das wird später wieder Thema werden, wenn wir dann über die ganzen Shutterbrillen reden und deren Wirkung. Aber wir haben jetzt hier schon mal wichtige Grundlagen gehört, nämlich das Wort Stereo wird uns noch weiter begleiten, noch sehr häufig durch diese Folge, also das Sehen mit zwei Augen und überhaupt die Tatsache, dass diese zwei Augen unterschiedliche Bilder projiziert bekommen sozusagen. Also unsere Sinne zwei unterschiedliche Bilder wahrnehmen, weil wir Menschen sind ja schöpferische Wesen und wir beschäftigen uns viel mit bildender Kunst schon seit jeher. Und der große Nachteil davon ist aber, dass das, was wir so typischerweise abbilden, ob das jetzt etwas ist, was wir malen oder zeichnen oder Fotografie oder Film oder auch Spiele, die sind ihrer Natur nach flach. Diesen 2D. Und das ist furchtbar ärgerlich, weil unsere Welt ist ja dreidimensional und unsere Wahrnehmung hat Tiefe. Und deswegen beschäftigt das Menschen also schon seit langem, die Kunst an die Realität ranzurücken, indem diese dritte Dimension hinzugefügt wird. Und auch unser guter Charles Whetstone, der das entdeckt hat, dieses Prinzip Stereopsis, auch der hat schon versucht, das zu übertragen in die Kunst mit einem ganz interessanten Apparat, einem Stereoskop. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine Art Bücherbrett, auf dem links und rechts zwei Bilder aufgespannt sind, also Zeichnungen, die da im 90-Grad-Winkel wie die Buchstützen sozusagen stehen, links und rechts, nach innen gerichtet. Und in der Mitte dieses Brettchens steht eine Spiegelapparatur. Also als ob man ein Buch nehmen würde und würde es aufklappen und dann aber überspannen über den Buchrücken, sodass es nach hinten klappt, 45 Grad. Und auf den aufgeschlagenen Seiten sind zwei Spiegel angebracht. Jetzt kann man sich da vorstellen, in diese Spiegel reingucken, dann zeigt der linke Spiegel das linke Bild, das da am Ende des Bücherregals aufgestellt ist, und der rechte Spiegel das rechte. Und voilà, wenn die Bilder entsprechend gestaltet sind, haben wir ein dreidimensionales Bild. Und hier sind wir im Jahr 1832, da geht das also schon los.
Ja, es geht allerdings noch relativ primitiv los mit einfachen Zeichnungen, die der Whetstone, weiß ich nicht, ob er sie persönlich gemacht hat oder hat anfertigen lassen. Das sind noch keine Fotos und damit doch noch recht weit von der Abbildung der Realität, wie wir sie mit unseren Augen wahrnehmen. Aber damit ging es auch bald los. Im 19. Jahrhundert war ja langsam die Fotografie en vogue und hat sich langsam durchgesetzt und die Malerei auch ein Stück weit abgelöst. Und es begannen auch bald nach dieser Entdeckung durch den Whetstone einige Fotografen stereoskopische Aufnahmen zu machen. Das haben sie zunächst ganz umständlich gemacht mit einer Kamera, die sie dann zweimal dieselbe Szene haben fotografieren lassen, aus zwei leicht versetzten Perspektiven. Bei den damaligen Belichtungszeiten war das, glaube ich, recht aufwendig, vor allem Menschen einzufangen, die sich in der Zeit nicht bewegen sollten. Das war ja kaum möglich. Also
immer noch besser als Modellsitzen für einen Maler, der dann da Tage braucht, bis er dich hingepinselt hat. Und dann ist es nicht mal dreidimensional, das Bild.
Ja, okay, guter Punkt. Ganz so schlimm war es also doch nicht. Aber trotzdem waren, glaube ich, alle froh, alle Fotografen, dass ab 1849 dann auch zwei Objektivkameras zur Verfügung standen, die dann eine Szene aus zwei verschiedenen Blickwinkeln gleichzeitig fotografieren konnten.
Ist das nicht faszinierend, dass sobald so eine neue Technologie erfunden wird wie die Fotografie oder später haben wir das gleiche dann nochmal beim Kino, also beim Film, dass es nicht allzu lange dauert, bis die Menschen anfangen, sich zu fragen, können wir das auch dreidimensional machen? Das scheint wirklich so ein Urwunsch zu sein. Bei den Spielen ja genauso, ne? Wir reden ja jetzt dann hier über eine Ära, wo mit imperfekter Technik schon versucht wurde, das irgendwie zu stemmen. Also die Faszination scheint ungebrochen seit Jahrzehnten und Jahrhunderten.
Ja, denn es bleibt ja nicht beschränkt auf einzelne Experimente, wie das, was der Wheatstone gemacht hat.
Whetstone, bitte.
Entschuldigung, ja, was der was der Charles damals so gemacht hat. Ich habe mich so lange mit ihm befasst, dass ich mir das vielleicht rausnehmen kann, ihn beim Vornamen zu nennen. Also es blieb nicht bei seinen Experimenten, sondern es wurde auch bald tatsächlich ein Produkt daraus für den Massenmarkt. Und in Mitteleuropa hat sich bald ein tragbares Stereoskop durchgesetzt, mit dem man diese stereoskopischen Fotografien aus den zwei Objektivkameras dann auch betrachten konnte. Die Aufnahme ist ja nur die eine Seite. Man muss es ja dann auch irgendwie darstellen können und nicht jeder hat so eine Spiegelapparatur zu Hause. Und so haben sich dann bald kleine, kompakte Stereobildbetrachter durchgesetzt, die man sich grob vorstellen kann wie ein hölzernes Fernglas ungefähr. Etwas, was man sich vor die Augen hält, mit einem Glas vor jedem Auge. Und darin sind dann diese beiden Objektive angebracht, so dass jedes Auge ein eigenes Bild zu sehen bekommt und dadurch wird das Gehirn ausgetrickst und die Stereopsis schlägt zu und wir glauben, eine dreidimensionale Szenerie zu sehen. Es bleibt natürlich streng genommen ein 2D-Bild, auch wenn wir hier von 3D-Bildern sprechen und auch im Laufe des Gesprächs immer wieder von 3D-Bildern und 3D-Filmen sprechen. Ganz streng genommen, richtig wäre stereoskopische Bilder. Sie sind ja immer noch keine dreidimensionalen Objekte, es bleiben ja zweidimensionale Abbildungen. Was auch bedeutet, wir können nicht dahinter treten und uns ansehen, wie die Szene von hinten aussieht, wie wir es in der Realität mit einem richtigen dreidimensionalen Objekt konnten. Das geht hier nicht, es bleiben flache Abbildungen, aber das Gehirn wird zumindest so ausgetrickst, dass das Bild etwas plastischer erscheint und minimal mehr Informationen enthält, also ein bisschen Tiefeninformationen. Und diese Stereobildbetrachter, die Stereoskope oder tragbaren Stereoskope, die haben sich insbesondere ab 1861 ungefähr stark verbreitet. Das war eine ganz kompakte, robuste Bauform mit Linsen und mit individueller Schärfeeinstellung. Und für diese Geräte gab es bald über 1 Million Motive. Also da kann man schon davon sprechen, dass das ein frühes Massenmedium ist.
Stimmt.
Und es blieb aber nicht bei dem Unterhaltungszweck. Das waren ja, war, denke ich mal, Unterhaltung für die Oberschicht. Aber dabei blieb es nicht. Es kam auch bald zum professionellen Einsatz von dreidimensionalen Abbildungen oder stereoskopischen Abbildungen, vor allem in den Schulen. Es gibt einen US-Lehrerleitfaden von 1915, den ich gefunden habe, in dem heißt es, das Stereoskop ist dem Text überlegen. Ein guter Lehrer wird nicht bloß allein dem Text vertrauen. Also da hat man sich Großes von versprochen, dass man den Schülerinnen und Schülern die Welt viel besser erklären könne als mit bloßen Texten und 2D-Darstellungen, weil man es ihnen richtig nahe bringen könnte in der dritten Dimension.
Das finde ich allerdings sogar gut, dass die Schulen da neue Technologien, und das ist ja eine neue Technologie, versuchen einzusetzen. Wie produktiv das jetzt in dem Fall war, sei mal dahingestellt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es die Schüler fasziniert haben dürfte. Die haben aber vermutlich dann im Laufe der Zeit, also wenn wir dann in das 20. Jahrhundert, vor allem so Mitte 20. Jahrhundert reinkommen, dann hatten die auch andere Gelegenheit, 3D-Technologie wahrzunehmen, weil wir reden ja hier jetzt noch über unbewegte Bilder. Wir reden ja über statische Fotografien in dem Fall. Und wenn das einen Markt dafür gibt, und den gibt es offensichtlich, dann erleben wir ja häufig ein Zusammenspiel von einer Miniaturisierung und einer Massenproduktion und gleichzeitig also dann auch einer Verfügbarmachung für die Massen. Und das läuft hier zusammen in einem kleinen Plastikkästchen namens Viewmaster. Und ich weiß nicht, ob dieser Name unseren Hörern was sagt, aber wenn ihr das seht, dieses Bild zum Beispiel, indem ihr in unsere Kapitelmarken guckt, wenn ihr gerade in einem Player diesen Podcast anhört, dass ihr das unterstützt, da ist ein Bild dazu. Es könnte gut sein, dass ihr so ein Ding kennt. Ich hatte sowas als Kind auch.
Ach echt?
Ah. Ja, ich hatte das. Das ist so ein Plastikkästchen muss man sich auch wie eine Art Mischung aus einem Fernglas und einer Brille vorstellen. Und das hat als charakteristisches Element oben einen Schlitz, wo man eine Papierscheibe reinschieben kann, an der rundum sowieso kleine Diamotive drin sind. Und an der Seite hat es einen Hebel, den man nach unten drücken kann, einen großen Plastikhebel. Und dann wird immer das nächste Bild, wie bei einem Diaprojektor im Prinzip, auf dieser Scheibe rotiert. Und da sind immer auf der Scheibe gegenüberliegend, links und rechts, die beiden Stereobilder. Das heißt, wenn man sich dieses Kästchen an die Augen hält und dadurch guckt, dann sieht man ein Stereobild. Faszinierend, nutzt sich wahnsinnig schnell ab, dieser Effekt, aber ja. Nichtsdestotrotz vermutlich zu dem Zeitpunkt der erfolgreichste Weg, um Stereografie zu den Massen zu bringen.
Ja, wahnsinnig erfolgreich. Diese Viewmaster-Geräte wurden bis ins 21. Jahrhundert produziert. Ich habe kein genaues Enddatum gefunden, aber es kann nicht so lange her sein. Und insgesamt wurden 1,5 Milliarden von diesen Scheiben mit den stereoskopischen Fotos verkauft.
Wahnsinn.
Und angeblich, da sind sie wohl ganz stolz drauf, denn das wird immer wieder erwähnt, sind die alle miteinander kompatibel. Das heißt, selbst wenn ich einen Viewmaster von 1939 habe und eine Fotoscheibe von 2010, dann passt die da rein.
Ist ja jetzt auch nicht unbedingt Hightech, wenn wir ehrlich sind. Aber schön, dass es da schon einen Standard dafür gibt.
Mittlerweile gibt's sie allerdings nicht mehr. Zuletzt wurden die von Fisher-Price verkauft, aber ich glaube, das ist jetzt ausgelaufen vor einigen Jahren. Es hat ja auch ein paar Nachteile. Es eignet sich halt nur für einfache Standbilder. Da bewegt sich nichts. Es kann immer nur einer zur Zeit daran gucken. Die anderen müssen ungeduldig daneben stehen, bis sie mal dran sind. Und man muss sich so ein Gerät vor die Augen halten. Das ist alles nicht so nutzerfreundlich. Und deswegen gab es ja auch bald, eigentlich schon ziemlich lange davor, andere Lösungen für diese stereoskopische Darstellung von Bildern, die ein bisschen flexibler sind. Und eines davon, das stammt aus dem Jahr 1853 von dem deutschen Erfinder Wilhelm Rollmann. Und bei dem weiß ich genau, wie man ihn ausspricht, nämlich Wilhelm Rollmann.
Bin ziemlich sicher. Gut, sind wir in vertrauten Terrain. Aber wie spricht man das Verfahren aus, das er erfunden hat? Das ist der Stolperstein.
Du meinst das Farbenstereoskop?
Ah, gut gerettet, sehr gut. Und wie nochmal genau ist der Fachbegriff, Henna?
Das Anaglyphenverfahren.
Ah, sehr gut. Ich falle immer in die Falle und sage Analglyphenverfahren und ich glaube, das ist aber was ganz anderes.
Es wird uns im Laufe des Abends sicherlich auch nochmal rausrutschen. Dafür entschuldigen wir uns jetzt schon mal. Und dieses Verfahren, der Name Farbenstereoskop, hat sich leider nicht durchgesetzt. Ich finde ihn eigentlich ganz hübsch. Egal, wie man es nennt, das Prinzip ist immer das gleiche. Der Rollmann hat erkannt, stereoskopische Darstellungen wie bisher, das ist ein bisschen umständlich, also für jedes Auge ein eigenes Bild, das man direkt davor halten muss. Man kann auch beide Motive einfach überlagern, also auf demselben Papier, auf demselben Medium unterbringen, beide übereinander kritzeln oder beide Fotos übereinander drucken. Nur unterschiedlich koloriert und mit einer speziellen Brille wird das dann wieder aufgeteilt. Also in der Praxis heißt das, das eine Teilbild, also die eine Perspektive für den stereoskopischen Eindruck ist beispielsweise rot und das andere Teilbild ist blau oder wie es häufiger der Fall ist, cyan, also blau-grün gefärbt. Und wenn ich nun eine Brille aufsetze, die ein rotes und ein blau-grünes Brillenglas hat, dann wird jeweils eines von diesen Teilbildern ausgelöscht auf dem Papier. Ich sehe nur noch das jeweils andere. Und so kriegen beide Augen etwas Unterschiedliches zu sehen. Und schon ist das Gehirn wieder ausgetrickst, glaubt, es sähe in den Raum hinein und zwei unterschiedliche Perspektiven. Und schon kommt das Bild zum Leben oder naja, zumindest tritt aus der Tiefe des Raumes heraus. Hat allerdings auch einige Nachteile, denn wir reden ja hier von Farbfiltern in der Brille. Das heißt, das Bild, was dabei entsteht, ist auch farblich stark entstellt und hat mit der Realität jetzt nicht mehr so viel zu tun. In den frühen Verfahren ist es auch in der Regel sogar nur noch schwarz-weiß. Und wir versuchen ja gerade hier mit der Stereoskopie uns der Darstellung und der Abbildung der Realwelt zu nähern. Und wenn wir jetzt alle Farben rausnehmen, ist das vielleicht ein Schritt in die falsche Richtung.
Ich habe hier ein Anschauungsbeispiel neben mir liegen für diese Anaglyphe-Technik aus einem Spiel. Wir sind ja jetzt noch historisch weit weg von den Spielen, aber ich habe hier Leather Goddesses of Phobos neben mir liegen, ein Text-Adventure von Infocom, und Jetzt kann man sich schon fragen, was soll denn ein Text-Adventure mit so einer anaglyphen Brille anfangen, die 3D-Sehen ermöglicht? Und in diesem Fall ist diese Brille auch gar nicht gedacht für das Spiel selbst, sondern für eine der Packungsbeilagen. Da liegt nämlich ein Comic-Heft bei und das ist genau in dieser Technik gedruckt, die du gerade beschrieben hast, also zweifarbig, rot und blau. Und dementsprechend ist hier auch eine zweifarbige Papierbrille dabei. Ich hole die hier mal schnell raus aus der Packung. Das ist also ein wirklich billiges, aus Pappe ausgestanztes Brillendingens mit zwei Folien drin. Und jetzt machen wir mal den Live-Test. Ich setze mir die auf und gucke jetzt mal in das The Adventures of Lane Mastodon Comic rein, das hier drin ist, und bewundere diesen 3D-Effekt. Eine Sekunde.
Wow! Wow!
Bist du wirklich derart begeistert? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Also dafür, dass das so schäbig anmutet mit dieser wackeligen Papierbrille, ist der 3D-Effekt doch erstaunlich prägnant. Also man erkennt dann eindeutig die Tiefenwirkung. Es ist nur auf der einen Seite so, wie du beschrieben hast, das ist natürlich rein schwarz-weiß. Also das ist auch ein Schwarz-Weiß-Comic, das hat diese beiden Farben, die dann die Brille braucht. Aber ansonsten ist das rein schwarz-weiß, macht jetzt hier aber keinen so großen Unterschied. Aber durch die Art und Weise, wie dieses Comic produziert ist, nehme ich jetzt mal an, ist die Tiefenwirkung hier die eines Guckkastens, wo du so verschiedene Parallax-Ebenen hintereinander geschichtet hast. Da ist also keine plastische 3D-Figur, da ist kein runder Kopf oder sowas, sondern das ist eine flache Figur auf einer Vordergrundebene, dann kommt eine mittlere Ebene, dann kommt eine Hintergrundebene. Aber nichtsdestotrotz, es wirkt so, als könnte ich hier ja, sagen wir mal, so ungefähr 10 Zentimeter tief in dieses Comicbuch reingucken. Das ist schon gar nicht übel dafür, dass das ja nun wirklich eine sehr simple Technologie ist.
Ja, das verhilft dir auch so ein bisschen dazu, ich will nicht vom Durchbruch sprechen, aber zu gewisser Langlebigkeit. Die Technik gibt's ja immer noch. Meine Tochter hat auch so ein kleines Cookheft mit Sean dem Schaf und da liegt auch so eine Anaglyphenbrille bei, rot-blau, glaube ich. Und da kann man sich die enthaltenen Comics auch in etwas plastischerer Form angucken. Da bleibt sogar einiges von den Farben erstaunlicherweise erhalten. Das ist etwas, was sich lange Zeit gehalten hat. Und das liegt natürlich auch daran, wie du es gerade beschrieben hast, dass diese Brille so wahnsinnig billig herzustellen ist. Und dass man sie aus Pappe fertigen kann mit ein bisschen Plastik, dass man sie leicht zusammenfalten und sogar in einem Heft oder in einer schmalen Verpackung überall dazu packen kann, ohne großen Aufpreis. Das geht mit dem Viewmaster nicht.
Jetzt sind wir ja immer noch beim statischen Bild. Und jetzt ist der nächste Zwischenschritt, den wir noch brauchen, um endlich bei unserem Medium anzukommen, bei den Spielen, das Bewegtbild. Und da kommt historisch gesehen natürlich zuerst der Film. Und auch da, ich weiß nicht, warum mich das überrascht, um ehrlich zu sein, aber ich glaube, ich wusste das in der Vergangenheit auch schon mal, aber ich bin doch immer wieder überrascht. Das 3D-Kino hatte schon mal einen regelrechten Boom, einen Hype, lange vor unserer aktuellen Ära des 3D-Films. Diese Sau wurde schon mal durchs Dorf getrieben. Also so ist es bei jedem Medium. Wie kam denn die Stereografie, die Tiefenwirkung in den Filmen, Henna?
Das ist stark umstritten. Und je nachdem, welche Quelle man konsultiert, gibt es da auch ein anderes Datum, was genannt wird als Geburtsjahr des 3D-Kinos. Das hängt auch davon ab, dass es unterschiedliche Definitionen gibt. Also ist jetzt der Beginn des 3D-Kinos der Moment, in dem eine stereoskopische Kamera patentiert wird zum Beispiel oder erstmals eingesetzt wird, ohne dass es je zu einer 3D-Aufführung gekommen wäre? Oder die erste Privataufführung, die erste experimentelle Aufführung, die erste Aufführung eines Spielfilms. Es gibt so viele Möglichkeiten.
Okay, ich verstehe das Problem.
Ja, es ist ein Problem. Aber ein mögliches Geburtsdatum ist das Jahr 1914. Da wurde ein Dokumentarfilm aufgeführt. Niagara Falls, ist das die richtige Aussprache dieser Wasserfälle? Der Niagara-Fälle, also ein Dokumentarfilm, der, glaube ich, nicht viel mehr tut, als ein bisschen was von den Niagara-Fällen zu zeigen. Der ist auch nur ein paar Minuten kurz, der ist stumm, der ist in schwarz-weiß gedreht, aber er ist eben ein Kandidat zumindest für den Titel des ersten 3D-Films in der Geschichte und der wird betrachtet durch eine Rot-Grün-Brille. Das Ergebnis ist dann, wie gesagt, eben schwarz-weiß. Das war sicherlich nicht allzu spektakulär, aber es gab weitere Versuche in dem Bereich. 1922 kommt dann noch der erste richtige abendfüllende Spielfilm, The Power of Love. Und der hat ein richtig cooles Gimmick. Das ist das Jahr 1922 und das ist ein Gimmick, das es in den Jahren danach aus technischen Gründen nie wiedergeben kann. Der hat nämlich zwei alternative Enden. Es ist eine Liebesgeschichte und die endet einmal fröhlich und einmal tragisch und die Zuschauer, jeder für sich allein, kann entscheiden, welches Ende er sehen will. Dafür muss er nur einfach ein Auge zuhalten. Also guckt er durch das rote Brillenglas, kriegt er das Traurige, durch das Blaue das Fröhliche oder umgekehrt. Das klappt natürlich nur in einem Stummfilm, wo die Dialoge eingeblendet werden. Das würde bei einem Tonfilm wohl eher nicht funktionieren. Aber es ist quasi interaktives Kino.
Ja, was für eine coole Idee. Und zu der Zeit ist der Film als Medium 25 Jahre alt, sowas um den Dreh, würde ich sagen. Also auch noch ziemlich jung und wir haben es hier schon wieder mit solchen Experimenten zu tun.
Genau, aber es bleibt, was diese Anaglyphentechnik angeht, bei wenigen Ausnahmefilmen, bei wenigen Experimenten. Das setzt sich nie auf breiter Front durch, denn das ist ja auch die Ära, in der der Farbfilm sich langsam durchsetzt, so in den 20er und 30er Jahren. Und da ist die Anaglyphentechnik einfach unbrauchbar, weil das Ergebnis da in der Regel schwarz-weiß oder irgendwie eingefärbt ist. Und dafür brauchen wir eine andere Technik. Und die ist auch ganz entscheidend und eine weitere Technik, die sich bis heute gehalten hat. Das ist die Polfiltertechnik oder Polarisationsfilter wäre eigentlich der richtige Name. Das ist etwas, das zurückgeht auf den US-Physiker Edwin Land. Ich glaube, auch den traue ich mich einfach mal auszusprechen. Edwin Land, der hat 1929 Polarisationsfilter ersonnen. Und das Prinzip dahinter ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Jetzt kommt also doch noch eine kurze Physikstunde. Wer das nicht hören will, einfach 3 Minuten vorskippen. Aber wir müssen später nochmal drauf zurückkommen. Deswegen ist es nicht ganz unwichtig. Es ist so, dass sich das Licht wellenförmig ausbreitet. Und die einzelnen Lichtwellen eines Lichtstrahls, die schwingen in allen Ebenen. Das heißt, die einen Wellen, die schwingen hoch und runter, also in der vertikalen, die anderen von rechts nach links und gedreht und in allen Richtungen. Also heilloses Chaos bei den Lichtwellen. Diese Ausrichtung, diese Schwingrichtung oder Schwingebene nennt man Polarisation. Und ein Polfilter oder Polarisationsfilter, der sorgt dafür, dass nur Lichtwellen einer bestimmten Schwingung, also einer bestimmten Polarisation passieren können. Also ein Polfilter, der aufgebaut ist wie so ein Gullideckel, also vertikale Öffnungen hat, der lässt nur Lichtwellen passieren, die vertikal schwingen, hoch und runter. Alles andere wird blockiert. Solch einen Polfilter in Form einer Polymerfolie hat dieser Edwin Land 1929 entwickelt. Der wollte damit eigentlich die Lichtstreuung von Autoscheinwerfern verringern, damit die nicht so blenden. Und um das kommerziell auszuschlachten, diese Filtertechnik, hat er auch ein Unternehmen gegründet, 1937 die Firma Polaroid. Die ist natürlich ein paar Jahre später eher für was anderes bekannt geworden, nämlich für ihre Sofortbildkameras. Aber auch da ist der Werdegang klar. Der hat das zwar ursprünglich für Autoscheinwerfer ersonnen, aber es kam recht bald zum Einsatz in der Fotografie. Und so kam es dann auch später zu den Sofortbildkameras. So, und warum erzähle ich das alles? Nun, diese Polfiltertechnik eignet sich auch für die stereoskopische Darstellung von Bildern und von Videos. Dabei wird einfach das Licht der beiden Teilbilder, also der rechten Perspektive und der linken Perspektive, unterschiedlich polarisiert. Mit einem Filter vor dem Filmprojektor zum Beispiel. Das linke Auge bekommt nur noch Licht ab, das, sagen wir, hoch und runter schwingt oder dessen Lichtwellen nur noch vertikal hoch und runter schwingen. Und das rechte Auge bekommt nur noch Bilder zu sehen, deren Lichtwellen von rechts nach links schwingen, also um 90 Grad versetzt. Damit das auch passiert, sitzt der Mensch im Kino wieder mit einer Brille, aber diesmal sind die beiden Brillengläser eben nicht eingefärbt, wie bei dem Anaglyphenverfahren, sondern sie haben unterschiedliche Polfilter. Also das linke Auge lässt nur Lichtschwingungen einer bestimmten Ebene, einer bestimmten Polarisation durch, das rechte Auge ebenfalls. Und dabei gibt es nach Möglichkeit keine Überschneidung, sodass jedes Auge nur noch ein exklusives Bild zu sehen bekommt. Das Ergebnis ist ein Farbbild. Es ist ein bisschen dunkler als das Originalbild. Logisch, weil ja ein Großteil des Lichts rausgefiltert wird. Das ist auch heute noch im Kino so, denn das ist genau die Technik, die sich bis heute im Kino erhalten hat. Aber sie ist weitgehend farbecht, anders als beim Anaglyphenverfahren. Die Technik ist ein bisschen teurer natürlich als das Anaglyphenverfahren. Nicht nur die Brille durch diese Filter ist ein bisschen aufwendiger, vor allem die Projektion, denn so ein 3D-Kino braucht dann ja zwei verschiedene Projektoren, die denselben Film synchron einmal fürs linke Auge, einmal fürs rechte Auge auf dieselbe Leinwand projizieren. Und die Leinwand muss auch noch eine spezielle silberbeschichtete Leinwand sein, weil eine klassische Filmleinwand diese Polarisation aufheben würde. Das würde nicht funktionieren. Also doch alles im Allen relativ aufwendig, aber das Ergebnis ist wohl recht überzeugend gewesen. Es gab 1934 erste Testvorführungen und dann kurz darauf einen italienischen Film. Das war der erste 3D-Tonfilm. Nozze Vagabond, jetzt sind wir wieder bei der Aussprache. Ich kann kein Italienisch. Du wohnst doch im Süden, du kannst doch Italienisch.
Ich bin näher dran und kann es trotzdem nicht. Nee, ich weigere mich, das auszusprechen.
Ich weiß auch nicht, was es auf Deutsch heißt. Also es ist ein italienischer Film, der war der erste 3D-Tonfilm und der wurde vorgeführt, zumindest laut der meisten Quellen, in diesem Polfilterverfahren. Was wir aber mit Sicherheit wissen, ist, dass 1937 dann der erste dreidimensionale Ton- und Farbfilm folgte. Das war nämlich eine deutsche Produktion, die kann ich wieder aussprechen. Zum Greifen nah hieß die. Und das war ein Werbefilm für die Volksfürsorge. Aufregend.
Also wir sind da ja in den Anfängen von diesen Polarisationstechnologie-Filmen. Es dauert dann noch ein bisschen, bis wir den ersten Hit dieser Technologie haben. Das ist ausgerechnet ein ziemlicher Trash-Streifen namens Bwana, der Teufel aus dem Jahr 1952. Aber das ist zumindest eine große Produktion in dieser 3D-Technologie. Und das wird ein großer Erfolg in den Kinos, vor allen Dingen in den USA. Und damit löst es dann diesen Boom aus, den ich vorher schon erwähnt hatte. Da ist Hollywood dann auf einmal 3D-süchtig. Und für ein paar Jahre, das geht jetzt nicht so wahnsinnig lang, aber zumindest für ein paar Jahre erscheint also eine ganze Reihe von 3D-Filmen, die dann darauf setzen, dass im Publikum lauter Leute mit diesen Polarisationsbrillen sitzen. Das endet aber bereits Mitte der 50er wieder. Also wie gesagt, das ist ein Strohfeuer, würde man sagen, ein intensiver, aber ein kurzer Boom. Hat auch tendenziell damit zu tun, dass diese Technologie der ersten Polarisationsbrillen noch nicht so hundertprozentig perfekt ist. Da musst du zum Beispiel wirklich schnurgerade auf das Bild gucken und darfst deinen Kopf nicht nach links oder rechts neigen, denn sonst verschiebt sich ja, um bei deinem Gullideckel-Beispiel zu bleiben, sobald du den Gullideckel ein klein bisschen kippst nach links oder rechts, stehen die Polarisationsstreifen dann auf einmal nicht mehr genau horizontal oder genau vertikal und damit geht das Licht dann nicht mehr durch. Und das macht's auf Dauer natürlich auch ein bisschen unbequem, dann so einen vollen Film anzugucken.
Ja, und viele der Filme, die damals rausgekommen sind, sind auch wirklich Trash. Ich habe sie zwar nicht selbst gesehen, aber ich vertraue da dem Urteil, was da die Historiker gegeben haben. House of Wax ist noch einer der bekannteren Filme oder Creature from the Black Lagoon. Das sind Titel, die man zumindest schon mal gehört hat, die vielleicht sogar Kultstatus genießen. Aber ein Großteil dessen, was da passiert, sind auch nur wenige Dutzend Produktionen, die da aus Hollywood kommen, ist wirklich eher zum Vergessen und setzt ganz auf diesen 3D-Effekt, um die Zuschauer anzulocken. Das sieht man auch an den Filmplakaten damals. Das 3D steht da deutlich im Vordergrund, die Handlung eher nicht so. Und so ist es dann, weil sich der Effekt doch recht schnell abnutzt, 1955 damit schon vorbei. Dann kommen nur noch ganz vereinzelt ein paar Filme. In Russland gibt's auch einen ganz kurzen Boom, in Asien auch, aber das sind wirklich nur noch ganz seltene Streifen. In Deutschland in den 70er Jahren kommt noch mal so ein Erotikfilm, aber der große Durchbruch ist nicht gelungen, also zumindest nicht nachhaltig.
Genau, also da haben wir den kurzen Durchbruch in den Mainstream und dann zieht sich das wieder zurück in Special Interest Bereiche, also gerade so in den Rahmen der Vergnügungsparks oder auch, und da kommen wir dann, wenn wir ein bisschen einen Zeitsprung machen, in eine Ära, wo einige von unseren Hörern das vermutlich schon wieder aus eigenem Erleben kennen. Mir geht das auch so, in die IMAX-Kinos. In der Zwischenzeit wird die Polarisationsbrille verbessert. Zirkulare Polarisation heißt es dann, also die Lichtwellen werden da in eine Drehung versetzt. Für das eine Auge nach links drehen sie sich, für das andere Auge nach rechts. Damit wird es dann also auch egal oder mehr oder weniger egal, wie du deinen Kopf dann da hältst, wenn du auf diese Leinwand guckst. Also es wird etwas komfortabler, das anzugucken, aber für lange Zeit findet man solche 3D-Filme dann nur erstens auch viel kürzer natürlich und spezieller produziert für solche Ereignis-Vergnügungsanlässe. Und ich erinnere mich auch, dass ich im IMAX in München zum Beispiel, da gab es ja lange Zeit eins, dass ich dort in den 90er Jahren, 2000er Jahren 3D-Filme angeguckt habe.
Oh, okay, das habe ich nicht mitgemacht. Aber ich erinnere mich gut daran, dass ich in den 90er Jahren im Fernsehen den Weißen Hai 3D geguckt habe.
Im Fernsehen?
im Fernsehen, ja. Der kam 83 ins Kino und in den 90ern lief er dann natürlich auch gelegentlich im Fernsehen. Und ich hatte mir dafür extra hoffnungsfroh so eine Rot-Blau-Brille besorgt, was in doppelter Hinsicht Quatsch war, denn der Weiße Hai 3D war zwar, wie der Titel sagt, ein 3D-Film, also einer der Filme, der wir dieses kurze Comeback des 3D-Kinos in den 80ern zu verdanken haben, aber er wurde ausgestrahlt im Kino im Polfilterverfahren. In diesem verbesserten mit der zirkularen Polarisation, das du gerade erklärt hast, nicht im Anaglyphenverfahren. Also diese Brille hat mir überhaupt nichts gebracht. Außerdem war die Fernsehausstrahlung komplett in 2D. Also es brachte doppelt nichts und entsprechend groß war meine Enttäuschung.
Ich habe mich gerade gefragt, wie das aus dem Fernseher polarisiert rauskommen soll.
Das klappte nicht, aber das war mir damals nicht bewusst. Es sind ohnehin nur wenige Szenen, und das war damals auch üblich, in 3D überhaupt gedreht. Und die fallen auch deutlich raus. Die sehen völlig anders aus, mit einem Hai, der vor einem ganz anders aussehenden Hintergrund auf die Kamera zuschwebt. Oder als er dann explodiert, seine Einzelteile fliegen in Richtung Kamera. Das ist sehr, sehr platt ist eigentlich das falsche Wort. Es ist ja nun mal gerade sehr plastisch, aber ich glaube, platt ist trotzdem das richtige Wort, ja.
Okay, bei all diesen Technologien, die wir bisher besprochen haben, die Gemeinsamkeit ist immer, dass den Augen vorgegaukelt werden soll, dass da das eine Auge ein anderes Bild sieht als das andere, obwohl beide Augen eigentlich auf die gleiche Fläche gucken. Ob das jetzt ein Papier ist, wo diese Anaglyphenlinien drauf sind, oder ob das eine Kinoleinwand ist. Natürlich kann man das Auge auch einfach täuschen, wie das bei diesem Viewmaster zum Beispiel ist, indem man einfach jedem Auge ein unterschiedliches Bild zeigt. Das ist aber für viele Anwendungsfälle unpraktisch. Da bräuchtest du ja dann zwei Monitore zum Beispiel. Sehr schwierig, sehr teuer. Dementsprechend geht es also immer darum, auf einem Bildschirm oder auf einem Monitor das irgendwie so darzustellen und irgendein Zwischenmedium zu nutzen, also eine Brille in den meisten Fällen, um das dann aufzuteilen auf die Augen. Gibt es da noch andere technische Dinge, die wir noch brauchen, um dann bei den Spielen anzukommen? Gibt es noch andere Möglichkeiten, diesen 3D-Effekt zu erreichen?
Ja, es gibt noch diverse Verfahren, um diesen stereoskopischen Effekt hervorzurufen. Aber der wesentliche, auf den du wahrscheinlich anspielst, das ist die Shutterbrille. Und da kommen wir jetzt langsam auch mal zum eigentlichen Thema dieses Gesprächs. Die anderen Verfahren, die wir gerade beschrieben haben, setzen ja, wie du sagst, auf eine räumliche Trennung, also das Stereoskop. Jedes Auge bekommt ein exklusives Bild oder eine Überlagerung. Beide Teilbilder für den 3D-Effekt liegen übereinander. Eine Alternative zu diesen beiden Systemen ist die zeitliche Trennung. Das heißt, die Bilder werden im Wechsel angezeigt. Erst das linke Auge, dann das rechte Auge. Und das jeweils andere Auge wird dann währenddessen einfach verdeckt. Also ein Auge schwarz, und das andere kriegt sein Bild zu sehen. Wenn das schnell genug passiert, die beiden Bilder sich also schnell genug abwechseln, dann kriegt unser Auge das nicht mehr mit. Eigentlich sehen die beiden Augen in dem Fall ja nicht binokular, also nicht gleichzeitig dieselbe Szene, sondern immer nur abwechselnd. Aber wenn das schnell genug funktioniert, wenn die Bilder schnell genug sich abwechseln, dann kriegt unser Auge das nicht mit, weil unsere Augen eine gewisse Trägheit haben, macht das Gehirn trotzdem ein einheitliches stereoskopisches Bild daraus. Das Verfahren nennt sich zeitsequenziell. Und das Gerät, was man dafür braucht, das ist ein Phasendifferenz-Haploskop. Das ist wieder einer dieser Namen, die sich nicht durchgesetzt haben.
Komisch, verstehe ich gar nicht.
Was sich durchgesetzt hat, das ist eben der Begriff Shutterbrille. Shutter heißt ja Verschluss. Das ist ja ein Begriff, den man auch aus der Fotografie kennt. Wenn die Linse verschlossen wird, weil kein Licht reindringen soll auf den Film, dann kommt der Shutter zum Einsatz. Und bei der Shutterbrille ist es genauso. Das heißt, die sorgt einfach nur dafür, dass immer ein Auge verdeckt ist, abgedunkelt ist und das andere offen und die Welt sehen kann. Das funktioniert natürlich nur im Zusammenspiel mit einer entsprechenden Darstellung auf einem Bildschirm oder auf einer Kinoleinwand. Irgendwo muss das Bild ja herkommen, aber das System, das der Kunde, der Nutzer, der Zuschauer auf der Nase hat, das ist eben die Shutterbrille, eine aktive stereoskopische Brille im Gegensatz zu den bisherigen Verfahren, die wir beschrieben haben, die ja allesamt passiv sind. Die Shutterbrille ist ein aktives System, das heißt, die braucht Strom, die muss irgendwie aktiv betrieben werden, um die Augen zu verdecken. Und Christian, jetzt haben wir tatsächlich einen Einspieler vorbereitet, den wir an dieser Stelle präsentieren können. Wir reden ja heute über ein rein visuelles Thema. Das eignet sich also eigentlich ja nicht so gut für etwas Auditives, aber trotzdem können wir ein bisschen Musik spielen. Und das machen wir mal kurz.
Jetzt bin ich aber sehr gespannt, worauf du damit hinaus möchtest. Denn warum haben wir uns dieses Musikstück angehört?
Ja, warum hören wir uns das an? Es geht nicht um das Lied, sondern es geht um das Instrument, das wir da gehört haben. Das war nicht irgendeine Orgel, wie man sie aus der Kirche kennt, sondern das war die elektromechanische Hammond-Orgel.
Unverkennbar.
Ja, finde ich auch. Also ich kannte die. Mhm. Die wurde 1934 patentiert und die sollte eigentlich die klassischen, doch etwas teureren Pfeifenorgeln in den Kirchen ersetzen. Das hat sie nicht ganz geschafft, zumindest nicht in Europa, aber in den USA ist sie durchaus nach wie vor recht verbreitet, vor allem in der Gospelmusik. Und daher kenne ich sie auch aus dem Gospel oder aus Filmen, in denen Gospelmusik dargeboten wird. Oder woher kanntest du die?
Aus der Popmusik dann eigentlich, aus den 70ern würde ich sagen, 60er, 70er sowas, wo es ja auch mal eine Zeit gab, wo Hammond-Orgeln gerne mal eingesetzt wurden.
Ja, und warum erzählen wir das alles? Es geht eigentlich um den Erfinder dieser Hammond-Orgel. Das war ein Lawrence Hammond. Und dieser Hammond, der war unverschämt vielseitig talentiert. Also das ist ja nicht nur so, dass er diese Orgel erfunden hat. Der hat auch die erste Shutterbrille erfunden.
Ach, guck. Okay.
Das Prinzip der Shutterbrille ist eigentlich schon älter. Das geht aufs 19. Jahrhundert zurück. Aber bislang war es nur Theorie. Es hat nie jemand so ein Gerät wirklich bauen können. Und der Erste, der das getan hat, war eben dieser Lawrence Hammond, bevor er die Hammond-Orgel erfunden hat. Das war nämlich schon 1921, 22. Da hat er ein 3D-Kinosystem erfunden, das er Teleview nannte. Und das wurde 1922 erstmals eingesetzt in New York in einem einzelnen Kinosaal. Und da wurde der Science-Fiction-Film Mars aufgeführt. Ich nehme an, es geht um den Mars und um Marsmännchen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Und dieses Teleview-System ist wahnsinnig aufwendig. Das sind zwei Projektoren, die benötigt werden und die zeigen abwechselnd Bilder. Gut, das ist bei der Polfiltertechnik auch so. Aber diesmal haben die Zuschauer keine Polfilterbrillen auf, sondern diese aktiven Shutterbrillen. Die haben sie auch nicht direkt auf der Nase, sondern die schweben vor ihnen auf so Stielen befestigt. Die sind also am Sitz des Vordermannes oder der Vorderfrau befestigt. Und man muss sich dann ein bisschen vorbeugen und seine Augen dagegen drücken. Und die sind elektromotorgetrieben. Da sind kleine Scheiben drin, die sich drehen. Und diese Scheiben haben Öffnungen, durch die das Auge dann das Kinobild sehen kann. Immer wann es an der Reihe ist. Also die beiden Scheiben fürs rechte und fürs linke Auge sind aufeinander abgestimmt, so dass immer nur ein Auge zur Zeit die Leinwand sehen kann und dann das Bild sehen kann, was da gerade vom entsprechenden Projektor angezeigt wird. Und das Ganze 48 Mal pro Sekunde. Das muss wahnsinnig schwierig gewesen sein, ohne einen Mikroprozessor, der das Ganze steuert, das elektromechanisch so abzustimmen, dass die beiden Projektoren und diese Brillen mit den zwei kleinen Drehscheiben drin, dass das immer perfekt ineinander greift und immer absolut perfekt synchron läuft. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen.
Ja, Wahnsinn. Und wenn ihr jetzt in die Kapitelmarken gucken könnt, da haben wir eine Konzeptzeichnung reingenommen davon, wie sich der Hammond das vorgestellt hat, dieses Teleview-System. Und da sitzen Leute in einem Kinosaal und gucken in so etwas wie, ja, ich würde sagen, eine Parkuhr, die vor ihnen an dem Sitz ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass man einen gesamten Film so anguckt, das stelle ich mir super unbequem vor, erstens, selbst wenn man das etwas näher an sich heranziehen kann, diese Parkuhr, aber man muss da doch relativ steif sitzen und das macht doch bestimmt Lärm, das muss doch irgendwie surren, dieser Elektromotor, die diese Scheiben antreibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das sonderlich erfolgreich gewesen sein kann.
Ja, da liegst du auch völlig richtig. Das Ganze wurde nur einmal eingesetzt für diesen Film, für Mars. Danach wurde es demontiert. Anfang des Jahres 23 war es schon wieder vorbei mit Teleview und kein anderes Kino hat jemals dieses System eingesetzt.
Und Herr Hammond hat dann gesagt, ach, naja, dann mach ich jetzt Musikinstrumente. Und das hat sich ja auch rentiert für ihn.
Das war die richtige Entscheidung, ja. Aber warum erzählen wir das Ganze, wenn das doch so gefloppt ist? Die Technik der Shutterbrille hat bis heute überlebt und hat ein paar Jahre später dann nochmal ein Comeback erlebt. Um genau zu sein, 60 Jahre später. Und zwar nicht im Kino. Das Thema Shutterbrille im Kino war damit durch im Grunde. Da hat sich die Polfiltertechnik durchgesetzt. Aber im Videospiel.
Ach, da sind wir ja endlich bei unserem Genre angekommen. Aber auch da haben wir noch ein bisschen Weg zu gehen, bevor wir dann bei der Renaissance der Shutterbrillen sozusagen sind. Weil erstmal muss man nochmal festhalten, dass die Computerspiele ja jetzt natürlich das jüngste Medium sind in dem Vergleich. Wir sprechen jetzt hier von einem Medium, das in den 70er Jahren entstanden ist und dann in den Mainstream gefunden hat. Und wir reden da auch von Spielen, die ja noch wahnsinnig krude sind. Also die ersten Heimcomputer- oder Spielhallenspiele, sowas wie Pong wollen wir gar nicht reden, aber auch ein Pac-Man und so. Das sind ja alles noch flache Dinger. Aber wir haben in dieser Ära, also in den späten 70ern, Anfang 80er, auch schon die ersten Spiele, die versuchen, sowas wie Tiefenwirkung herzustellen. Also wenn wir uns zum Beispiel ein klassisches Rennspiel vorstellen, und in ähnlicher Form gibt es sie schon seit Jahrzehnten, da fährt man ja in die Tiefe des Raumes hinein. Oder berühmterweise das Battlezone zum Beispiel, das ja eines der ganz frühen Vektorgrafikspiele war. Das hat ja auch schon eine Art 3D-Landschaft. Der Punkt ist, warum ich da jetzt drauf rumreite, eigentlich ist das Medium Videospiel besser als jedes andere Medium davor dafür geschaffen, ein 3D-Bild herzustellen, denn es kann es ja im wahrsten Sinne des Wortes herstellen. Wo bei einem Film immer eine zweite Kamera oder eine zweite Linse im Einsatz sein muss, was ja den 3D-Film gerade in dieser IMAX-Ära auch so teuer gemacht hat, hat er durchaus seinen Grund, warum da auch nicht so viele produziert wurden. Und wogegen das also in anderen bildenden Künsten wahnsinnig schwierig ist, sowas überhaupt herzustellen, kann der Computer theoretisch ja einfach zwei Versionen von dem Bild berechnen. Ja, wenn er eines macht, dann macht er halt noch ein zweites, das ein bisschen versetzt ist. Also wir sprechen hier über ein Medium, das Spiel, das eigentlich prädestiniert dafür ist, auch Tiefenwirkung zu haben.
Richtig. Die Frage ist nur, wie bringt man diese beiden Teilbilder eben zum jeweiligen Auge?
Da sind wir wieder bei dem Problem, genau.
So ist es. Und da sind wir wieder bei den Brillen. Es gibt auch andere Lösungen, aber meistens wird das gelöst über eine entsprechende Brille. Und da sind wir auch wieder bei der Shutterbrille. Wir haben ja gerade von ihrem Schicksal erzählt, 1922, dieses Teleview-System von dem Herrn Hammond im Kino grandios gefloppt. Und 60 Jahre später ist es wieder da. 1982 ist das Jahr. Da bringt Sega in Zusammenarbeit mit Panasonic, hieß damals allerdings noch Matsushita, einen Arcade-Automaten, also einen Spielhallenautomaten heraus. Der nennt sich Sub-Rock 3D. Das ist so eine U-Boot-Simulation. Ich glaube, der Begriff Simulation ist ein bisschen hochgegriffen. Ne?
Ich hätte ihn jetzt nicht verwendet in dem Zusammenhang.
Okay, nehme ich zurück. Es ist ein U-Boot-Ballerspiel. Das eignet sich deshalb sehr gut, weil man in einem U-Boot ja das Geschehen durch ein Periskop verfolgt. Ich war noch nie auf einem U-Boot, aber so stelle ich es mir vor. Und dieses Periskop wird bei diesem Automaten auch nachgebildet. Es gibt also keinen klassischen Bildschirm, sondern eben ein periskopartiges Brillengestell, das fest am Automaten installiert ist. Und da drückt man seine Augen dagegen und so sieht jedes Auge ein eigenes Bild. Dahinter sind aber nicht zwei verschiedene Monitore wie beim Stereoskop, sondern ein einzelner Bildschirm und der zeigt immer im Wechsel für jedes Auge ein eigenes Bild an. Und die Brille sorgt dafür, dass immer nur ein Auge ihr jeweiliges Bild zu sehen bekommt. Das ist also das Shutter-Prinzip. Und das ist genau so wie früher bei Teleview ein elektromechanisches System mit Drehscheiben, die jedes Auge 30 Mal pro Sekunde verdecken und wieder was sehen lassen. Das dürfte also auch relativ laut und vor allem technisch recht aufwendig gewesen sein. Außerdem 30 Mal pro Sekunde, das ist nicht so viel. Das kriegt das Auge trotz seiner Trägheit schon noch mit. Das dürfte recht stark geflimmert haben, denke ich.
Der Vollständigkeit halber sollten wir das hier vielleicht noch sagen. Warum ist hier die Shutterbrille die Technologie der Wahl? Warum nicht zum Beispiel die zwei Monitore, die du ja schon als Alternative gebracht hast?
Ich weiß es nicht. Sie hätten auch durchaus zwei Monitore nehmen können. Möglich wäre es gewesen, denke ich.
Möglich wäre es gewesen, genau. Aber ich schätze jetzt mal, also zum einen, es wäre teurer, da zwei Bildschirme zu verbauen, würde ich mal annehmen, als eine Platine, die schnell genug rechnet, um zwei Bilder berechnen zu können. Und zum anderen wird es auch einfach eine Platzfrage sein. Na, du müsstest ja dann zwei Monitore nebeneinander anbringen. Aber das ist jetzt Spekulation. Genauso könnte man fragen, warum nicht die Polarisationstechnik? Auch da würde ich denken, naja, das bräuchte ja dann eine spezielle Art von Projektion. Ein normales Fernsehgerät sendet keine polarisierten Lichtwellen aus. Also im Mindesten müsste man dann einen Polarisationsfilter davor kleben. Und da wärst du auch wieder bei den zwei Bildröhren. Da bräuchtest du eine mit der einen Folie und die andere mit dem anderen oder irgendeine spezielle Technik. Also alles vergleichsweise kompliziert. Von dem Anaglyphenverfahren wollen wir gar nicht erst reden, weil da wird es dann wieder schwierig mit der Farbdarstellung und so. Also ich würde annehmen, die Shutterbrille ist tatsächlich nicht nur eine technisch vergleichsweise einfache Lösung, auch mechanisch vergleichsweise einfache Lösung, sondern vermutlich auch schlichtweg die günstigste.
Das ist gut möglich. Sie hat natürlich auch ein paar Nachteile, insbesondere in der Spielhalle. Die Spiele funktionieren ja auch so, dass sie andere Spieler anlocken. Also einer steckt Geld rein und spielt daran und hat hoffentlich eine Menge Spaß. Und das Spiel, was da auf dem Bildschirm zu sehen ist, wirkt enorm spektakulär. Und das wollen dann andere beobachten. Dann bildet sich so eine kleine Traube um diesen einen Spieler oder die Spielerin. Und alle wollen mal ein bisschen was davon sehen und das danach natürlich auch gerne mal ausprobieren. Das geht hier nicht. Es sieht immer nur einer, was gerade im Spiel passiert. Vielleicht deswegen gar nicht mal so gut geeignet für die Spielhalle. Es hat sich ja dann auch nicht durchgesetzt. Soweit ich weiß, ist dieser Subrock 3D der einzige, zumindest der einzige nennenswerte Automat, der überhaupt Stereoskopie eingesetzt hat oder ein stereoskopisches Bildverfahren. Zumindest ist er der einzige, der diese Shutterbrille eingesetzt hat.
Also ein Kuriosum, und dieses Label könnte man aber an eine ganze Reihe von Dingen kleben, die dann in den 80ern noch Stereografie benutzt haben, und die kommen überwiegend aus Japan. Du hast ja jetzt auch schon Sega genannt und Matsushita, während dieser erste 3D-Boom im Kino eine amerikanische Welle in erster Linie war, sind wir jetzt hier in den 80ern ja fest in der zeitgeschichtlichen Ära, wo Japan die elektronische technologische Führungsnation ist und natürlich also auch im Bereich der Spiele und auch im Bereich von 3D-Technologie. Und die Japaner, das wissen wir ja, die sind ja auch aufgeschlossener gegenüber von originellen Technologien. Hierzutage würde man sagen, vielleicht etwas exotischen oder splenigen Technologien. Und dementsprechend gibt es da auch eine Reihe von, ja, kuriosen Versuchen, Stereoskopie in die Spiele zu bringen.
Ja, dazu kommen wir gleich nochmal. Es kommen noch weitere tatsächlich sehr interessante Geräte da aus Japan. Aber zunächst nochmal zu einem anderen Gerät, denn wir haben ja gerade schon dargelegt, dass das der erste Versuch war, überhaupt Stereoskopie ins Spiel zu bringen. Das müssen wir nochmal würdigen. Es gab auch ein japanisches Branchenmagazin, das schrieb, dieses Subrock 3D wäre das erste 3D-Videospiel der Welt. Und nach allem, was wir wissen, ist das auch zutreffend. Aber es blieb eben auch bei diesem Versuch und zumindest in der Spielhalle hat sich die Shutterbrille dann ja nicht durchgesetzt. Aber es gibt eine andere Art, Spiele zu konsumieren, wo die Shutterbrille viel besser passt und viel besser geeignet ist. Und das ist zu Hause am eigenen Fernseher oder an der eigenen Konsole. Und da wurde diese elektromechanische Shutterbrille auch nochmal eingesetzt, nämlich im Jahre 1984. Da gab es für die Vectrex-Konsole den 3D Imager. Die Vectrex-Konsole, die hat bestimmt schon mal jeder gesehen, oder? Du noch nicht selber bespielt wahrscheinlich.
Also ich hatte noch nie eine in der Hand, aber das ist ja diese Konsole mit der Vektorgrafik, dem Vektormonitor.
Richtig, mit dem integrierten Monitor, ja. Die bringt ihren eigenen Fernseher mit und der ist auch noch hochkant, also statt im Breitbildformat.
Genau.
Und für das Ding gab es 1984 auch eine Shutterbrille. Und gerade haben wir ja versucht zu ergründen, warum für Subrock 3D jetzt diese Shutter-Technik zum Einsatz kam, wobei doch eigentlich in der Spielhalle auch andere Techniken für die stereoskopische Bilddarstellung möglich gewesen wären. Zu Hause gibt es keine so große Auswahlmöglichkeit.
Das stimmt.
Da funktioniert das mit dem Polfilter nicht, denn ein Fernseher oder eine andere Bildquelle mit polarisiertem Bild, das hat man einfach nicht zu Hause. Und auch die Vectrex-Konsole sendet kein polarisiertes Bild aus. Das funktioniert also nicht. Eine Shutterbrille hingegen kommt ja mit einem einzelnen Bildschirm aus. Mit einem einzelnen Fernseher, mit einem einzelnen Monitor oder eben mit dem integrierten Bildschirm dieser Vectrex-Konsole. Und deswegen eignet sich das relativ gut für zu Hause. Und das zieht sich durch alles, was wir heute noch erzählen. Die Shutterbrille setzt sich zu Hause durch. Die Polarisationsfilterbrille setzt sich im Kino durch. Und kurz noch zu diesem Vectrex-Ding. Das ist also ganz obskur, denn die Konsole selbst ist schon sehr, sehr selten. Das war kein großer Erfolg. Die war ja auch relativ teuer mit dem integrierten Bildschirm und der aufwendigen Technik. Und diese Brille, die ist nun richtig selten. Und die kam 1984 auf den Markt. Im gleichen Jahr ist aber der US-amerikanische Videospielmarkt zusammengebrochen. Und das war dann auch das Ende für die Vectrex-Konsole. Damit auch für diese Shutterbrille. Da ist der erste Ausflug in Richtung 3D-Gaming über die Shutterbrille auch schon wieder beendet. Und dann kommen wir noch mal kurz zu anderen Verfahren, bevor dann die Shutterbrille möglicherweise, Spoiler, ja, wiederkommt.
Ja, da brauchen wir noch eine kleine technische Innovation, bevor sie zurückkommt. Richtig. Die Shutterbrille. Aber letztendlich wird die Shutterbrille ja als Gewinner aus diesem Rennen gehen. Für unsere Geschichte hier zumindest. Also historisch gesehen ist sie dann doch nicht der große Gewinner, wie wir heutzutage wissen. Aber jetzt für die Ära, auf die wir hinaus wollen, da wird sie dann tatsächlich sich durchsetzen. Aber es gibt, wie du schon sagtest, vorher noch andere Versuche, noch andere Technologien, um 3D-Stereoskopie bei Spielen herzustellen. Hast du noch andere Beispiele für uns?
Oh ja, jede Menge. Ich beschränke mich mal auf die wesentlichen. Das Viewmaster-Gerät, das habt ihr alle sicherlich noch vor dem geistigen Auge. Dieser kleine Guckkasten, den man sich vor die Augen hält, sodass jedes Auge ein eigenes Bild zu sehen bekommt. Das Prinzip wurde tatsächlich auch auf eine handliche Videospielkonsole übertragen, also auf eine Handheld-Konsole. 1983 in Japan kam die Tomitronic 3D raus von einer Firma namens Takara Tomy. Und das war tatsächlich die erste 3D-Spielkonsole, denn das war ja noch ein Jahr vor dieser Shutterbrille für das Vectrex. Das ist also ein Stereoskop. Ja, kann man sich vorstellen wie ein Viewmaster, nur ein bisschen größer, auch ohne Hintergrundbeleuchtung. Da war oben so eine transluzente Fläche, da kam dann ein bisschen Umgebungslicht rein. Das musste reichen.
Hätte von Nintendo sein können.
Ja, und da drin sind aber trotzdem zwei simple schwarz-weiße LC-Displays und ich kann nicht sagen, ob das gut oder schlecht funktioniert hat. Ich hatte es noch nie vor den Augen. Es war allerdings nicht besonders flexibel, denn es gab nur drei Spiele und die waren fest installiert. Also man konnte die nicht austauschen, wie man es beim Game Boy zum Beispiel konnte. Das blieb also eine Kuriosität und das gilt auch für das Gerät, das sich angeschlossen hat. Ebenfalls im Jahre 1983, nur ein kleines bisschen später, kam von VTech das, wie spricht man denn das jetzt wieder aus, 3D Gamma T?
Bestimmt, klingt gut.
Ja?
Gemate klingt aber auch nicht schlecht.
Wahrscheinlich ist es ein japanisches Wort, das überhaupt nichts mit Gaming zu tun hat. Mhm. Gamma T. Auf jeden Fall eine 3D-Konsole von VTech und die hat auch austauschbare Spielmodule. Das hat allerdings auch keinen wesentlichen Vorteil gehabt, denn auch für diese Konsole kamen nur drei Spiele raus. Das heißt, dieser Stereoskopansatz mit dem Gerät, das man sich vor die Augen hält, das hat bei Fotografien noch relativ gut funktioniert, zumindest ein paar Jahrzehnte lang, aber bei den Spielen setzt sich das nicht durch. Es gab dann noch andere Versuche, auch das Anaglyphenverfahren, das mit der rot-blau oder rot-grünen Brille, das hat sich bei Spielen über im Laufe der Jahre immer wieder mal hervorgewagt, nicht nur als Beigabe für ein Comic, wie bei deinem Beispiel, sondern auch für das Spiel selbst. Technisch ist es ja kein Problem. Das Spiel ist dann eben zweifarbig dargestellt. In der Packung liegt die Brille und schon hast du einen 3D-Effekt auf dem Bildschirm. Das funktioniert also auch bei ganz simpler Hardware, also schon in der 8-Bit-Ära. 1983 kam für die 8-Bit-Konsolen, also C64, ZX Spectrum, BBC Micro und so weiter, ein Spiel namens 3 Deep Space mit einer Farbbrille dabei. Das ist wahrscheinlich das erste 3D-Computerspiel. Weil wir hier noch nicht von dem PC reden, sondern von Computern im Allgemeinen, also von Heimcomputern, ist das ein wahrscheinlicher Titel für diesen Titel des ersten 3D-Spiels auf einem Computer. Die 16-Bit-Maschinen, also Atari ST und Amiga, die kriegen 86 so ein Spiel erstmals. Das ist Wanderer, das ist so eine Weltraumballerei. Und auf dem NES, also einer Konsole, kommt 1987 Rad Racer raus von Square, ebenso wie noch ein, zwei andere Spiele und ebenfalls mit beiliegender 3D-Brille. Also das wird immer wieder mal versucht im Laufe der Jahre. Auf dem PC dauert es ein bisschen länger. Das erste, zumindest online auffindbare Spiel, es mag vorher schon welche gegeben haben, ist 3D Dinosaur Adventure unter DOS lauffähig von 1993. Das ist ein Lernspiel. Das wirst du also wahrscheinlich auch nicht in deiner Sammlung haben oder sammelst du auch Lernspiele?
Doch, ich sammle auch Lernspiele, aber von dem habe ich noch nie gehört.
Oh, dann wird's Zeit, dass du das aufnimmst.
Ja, ich notiere mir hier schon. Moment. 3D Dinosaur Adventure. Okay, in der nächsten Folge, die wir gemeinsam haben, werde ich Vollzug melden, hoffentlich.
Oh, das hoffe ich. Ja, wer keine Lust hatte, was zu lernen am PC, der musste dann bis 94 warten. Da kam Jim Power The Lost Dimension, so ein Jump'n'Run. Ich hätte jetzt fast gesagt 2D Jump'n'Run, aber der Witz ist ja gerade, dass es ein 3D-Spiel ist, auch wenn man es aus der Seitenperspektive sich anguckt. Und das kam wohl relativ gut an. Also ich habe da ein Zitat gefunden aus der PC Joker. Das ist ja das Jahr 1994, da gibt es die Zeitschrift noch. Und die schrieb, die beigelegte 3D-Brille ist ein reiner Gag und verschlechtert die Sicht eher, als dass sie einen räumlichen Eindruck vermitteln würde. Das Spiel fanden sie aber ganz gut.
Okay, gut. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es ja auch ein Gimmick. Na, weil du tauscht ja hier Tiefenwirkung ein gegen Farbechtheit. Also das, was du dann ja siehst, ist ja in der Regel kein farbechtes Bild mehr.
Das stimmt. Aber es gibt jemanden, der dir widerspricht. Und das ist die PC Player. Die hat nämlich 1994 ein Spiel getestet, das du bestimmt 5-mal in deiner Sammlung hast, nämlich Magic Carpet von Peter Molyneux, wenn mich nicht alles täuscht.
Von Bullfrog, genau.
Dem lag nämlich auch eine 3D-Brille bei, zumindest in einigen Ausgaben. Ich weiß nicht, ob in jeder Auflage. Aber da lag wohl auch eine rot-blau oder rot-grün-Brille bei. Und da konnte man im Spiel dann selbst so einen 3D-Modus aktivieren. Und die PC Player 1994 schreibt dazu, das plastische Bild ist kein reiner Gag. Bei mehreren Angreifern aus der Luft sieht man tatsächlich, welcher näher ist. Hat also einen echten Mehrwert. Kannst du das bestätigen?
Also, was ich bestätigen kann, ist, dass das Magic Carpet ein dolles Spiel war. Wir haben ja schon eine eigene Folge dazu gemacht und das ist ja deswegen sensationell, weil das nicht um diesen 3D-Effekt rumgebaut wurde. Und später, wenn wir in diese Ära der 3D-Shutterbrillen dann kommen, werden wir noch ein paar Beispiele haben von ja, den üblichen Kandidaten, deren Daseinsberechtigung war, dass sie diesen 3D-Effekt haben und die Unterstützung für 3D-Brillen. Aber das Magic Carpet ist ja einfach ein ganz reguläres Spiel mit einer 3D-Engine und die haben als Gag nicht nur einen 3D-Modus eingebaut, nicht zwei, sondern deren gleich drei das Magic Carpet unterstützt, also sowohl stereografische Shutterbrillen, also da teilweise in angepassten Versionen, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber das unterstützen sie, es unterstützen diese Anaglyphe-Brille, jetzt habe ich es gesagt, diese Anaglyphe-Brille, die damit beiliegt und sie haben, und das ist völlig kurios, sie haben ja einen Stereogramm-Modus und Stereogramme, das sind diese Dinger, die man aus den 90ern kennt als diese Buchreihe Das magische Auge, diese verrauschten Bilder, die lauter so Texturwände sind und wenn man da reinschielt, dann erscheint auf einmal ein dreidimensionales Bild und das kann Magic Carpet als eine Art Bildschirmrauschen auch berechnen und dann, wenn man da schielend reinguckt, dann schälen sich da auf einmal krudeste Polygone raus. Das hat keine sonderlich hohe Tiefenwirkung, also ist völlig unspielbar so. Es ist ein Gag, den man eine Minute anschaut und dann war es das wieder. Aber was für ein cooler Gag. Die haben es wirklich gewollt. Bullfrog hatte mal einen rausgehauen.
Wahnsinnig cool. Geht bestimmt auch wieder zurück auf eine dieser legendären Versprechen, die Peter Molyneux gerne bei irgendwelchen Presseterminen gibt. Bestimmt, unser Spiel genau. Unterstützt nicht nur einen 3D-Modus, sondern drei 3D-Modi. 9D quasi.
Ja, aber wenn wir ehrlich sind, ist das der einzige 3D-Modus, den wir jetzt bisher besprochen haben, der keinerlei Hilfsmittel voraussetzt, den du mit blankem Auge sehen kannst, theoretisch.
Guter Punkt, ja. Ich kann es mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Ich erinnere mich auch an diese magische Augebilder und ich gehörte zu den Menschen, die 10 Minuten davor saßen, bis sie dann irgendwann mal ein Aha-Erlebnis hatten und ein Bild meinten, erkennen zu können. Vielleicht habe ich auch nur so getan, um nicht negativ aufzufallen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das in Bewegung funktionieren soll.
Die Bewegung ist nicht das Problem. Das funktioniert tatsächlich einigermaßen gut, solange es nicht eine super schnelle Bewegung ist, weil deine Augen müssen ja immer noch auf irgendwas fixieren. Aber das ist trotzdem unspielbar, weil du ja nur reine Silhouetten hast. Du hast ja keinerlei Texturierung oder so. Es ist ja dieses Bildrauschen. Und wie gesagt, das geht nicht tief rein. Du siehst da vielleicht 1 Meter oder sowas in meiner Erinnerung in die Spielwelt. Also es hat überhaupt keine Chance, das Spiel so zu spielen.
Aber schön, dass es da ist.
Es ist auf jeden Fall schön, dass es da ist, ja. Das ist sensationell.
Hat sich aber nicht durchgesetzt. Ich glaube, Magic Carpet 2 hat auch noch den ein oder anderen 3D-Modus unterstützt. Ich weiß allerdings nicht genau welchen. Aber all diese Techniken, die wir jetzt beschrieben haben, also das Stereoskop, das man sich vor die Augen hält, den Anaglyphen-Modus und die anderen Merkwürdigkeiten, auch einige, die wir noch gar nicht besprochen haben, wie den Pulfrich-Effekt zum Beispiel, wieder ein ganz anderes 3D-Verfahren. All das setzt sich jedenfalls nicht durch im Spielebereich. Im Kino ist es anders, da ist es halt die Polfilterbrille, aber beim Spielen setzt sich nichts davon durch. Da brauchen wir eine andere Lösung. Die Shutterbrille, ja, das haben wir schon verraten, die ist es, aber nicht in der Form, wie wir sie jetzt schon vorgestellt haben, wie beim Teleview oder bei dem Subrock 3D mit elektromechanischen Scheiben, die sich drehen. Da brauchen wir eine andere Technik. Und damit kommen wir jetzt endlich zum eigentlichen Thema dieser Episode.
Aha, jetzt schon.
Genau, und um das angemessen zu zelebrieren, spielen wir noch mal kurz was ein.
War das nicht das Gleiche, was wir vorhin schon gehört haben?
Das ist genau das Gleiche. Und jetzt halten uns alle für verrückt. Wir erinnern uns, das haben wir vorhin schon mal gehört, das ist ja ein Stück, das gespielt wurde auf einer Hammond-Orgel, die der Herr Hammond erfunden hat, auf den die erste funktionstüchtige Shutterbrille zurückgeht. Aber diesmal geht's gar nicht um das Instrument, sondern es geht um die Melodie, die da zu hören ist. Das ist nämlich das Lied Puff the Magic Dragon. Das kann man nur erahnen, denn der Text war ja jetzt nicht zu hören. Wir hören doch mal ganz kurz in das Originallied rein.
Puff the Magic Dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and ceiling.
So klang das. Das war Puff the Magic Dragon von Peter, Paul und Mary. Das ist eine Folkband, die das im Jahr 1962 auf Platte rausgebracht hat. Das war damals ein echter Hit. In den USA kennt das oder zumindest den Charakter Puff, diesen magischen Drachen, jedes Kind. Habe ich mir bestätigen lassen von meiner Schwägerin, die ist US-Amerikanerin und die sagte, ja, damit ist sie auch aufgewachsen. Und dieser Charakter Puff, der magische Drachen, der hat auch einige Zeichentrickserien hervorgebracht, weitere Lieder, bestimmt auch Videospiele. Da habe ich jetzt nicht weiter geforscht. Und dieses Lied ist gar nicht so sehr entscheidend, sondern der Text, der da gesungen wird, eben diese Geschichte von Puff, dem magischen Drachen, der geht nämlich zurück auf ein Gedicht. Und dieses Gedicht mit dem gleichen Titel, Puff the Magic Dragon, wurde 1959 geschrieben von einem jungen Herrn, der uns durch den Rest dieser Episode begleiten wird, von dem 19-jährigen Studenten Leonard Lipton. Der wird allerdings nur Lenny genannt. Und Lenny Lipton ist wieder so ein multipel begabter Mensch. Der hat später nämlich noch richtig Karriere gemacht, aber nicht als Lyriker, wie man meinen könnte, sondern als Erfinder und als Unternehmer. Und seine Erfindungen auf einem Gebiet, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, seine Arbeit, seine frühen Jahre in der Industrie hat er finanzieren können, vor allem wegen der Tantiemen, die er für dieses Lied bekam oder für das Gedicht, auf dem dieses Lied basiert. Und er sagt auch selbst in einem späteren autobiografischen Text, Puff war mein Finanzier, Puff bezahlte meine Arbeit an, und jetzt kommt's, an elektronischen stereoskopischen Bildschirmen.
Na, das ist ja eine ganz bequeme Situation, wenn man Erfinder sein möchte, wenn man da regelmäßig die Tantiemen überwiesen bekommt. Aber nichtsdestotrotz, also wir müssen dem Herrn Lipton dankbar sein, sowohl, dass er das Gedicht geschrieben hat und damit ja den großen Einfluss auf die Popkultur genommen hat, die amerikanische, als auch für das, was er dann mit dem Geld gemacht hat. Der ist 1940 geboren, der Leonard Lipton in New York. Dessen Jugend fiel also voll in diese kurze Blütezeit des 3D-Kinos, die wir vorher beschrieben haben, Anfang bis Mitte der 50er Jahre. Und weil er da in seinen prägenden Jugendjahren das im Kino sieht, ist er fasziniert davon. Die verschwindet ja dann wieder aus dem Kino, aber diese Idee lässt ihn nicht los, verfolgt ihn auch bis in seine privaten Hobbys. Er zeichnet dann für sich selbst Anaglyphe Comics, also mit verschiedenen Farben bastelt sich seine eigenen rot-grünen Bilder mit den Folien und so weiter. Und die Faszination für den Film bleibt ihm auch erstmal, denn er beschäftigt sich dann mit Filme machen, wird Indie-Filmer und nimmt das erstmal als Hobby auf, bevor er dann in den späten 70er Jahren wieder zurückkehrt zu dieser Idee, 3D neu zu beleben oder 3D-Technologie sich damit wieder auseinanderzusetzen, und gründet dann da auch eine eigene Firma 1980, die Stereographics Corporation, und dort entsteht die neue Version der Shutterbrille, so wie wir sie dann kennengelernt haben.
Ja, der Vollständigkeit halber müssen wir nochmal erwähnen, dass die Firma anfangs bei der Gründung noch Deep and Solid Corporation heißt oder Deep and Solid Inc.
Auch gut.
Ja, wird aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen dann umbenannt in Stereographics.
Ist ja auch ein wunderbarer Name für so eine Firma, Stereographics. Nichts falsch dran.
Alles richtig gemacht, denke ich auch. Der gründet diese Firma, um sich eben mit Shutterbrillen zu befassen. Shutterbrillen gibt es zu der Zeit ja schon. Ja gut, es gibt schon das Teleview-System von 1922, aber seitdem haben sich die durchaus noch ein bisschen weiterentwickelt. Seit den 70er Jahren gibt es eine andere Form der Shutterbrille, die nicht mehr mit so einer kleinen Drehscheibe funktioniert, sondern mit einem semitransparenten keramischen Material vor den Augen, das sich bei Anlegen einer Spannung zwischen transparent und intransparent hin und her schalten lässt. Das ist ein Material, das heißt PLZT, im englischen Original LED Lanternum Zirconet Titanat. Ist das, oh Gott.
Es läuft, Henna, es läuft.
Ich bleib dabei, es ist PLZT. Die Technik können wir auch gleich wieder vergessen, insofern völlig egal, wie sie heißt. Die ist in den 70ern durchaus verbreitet, aber weniger im Computerkontext. Da auch, aber vor allem beim Militär, im US-Militär. Da ist das die Standardausrüstung für einige Piloten. Diese Brillen sollen die Augen der Piloten schützen gegen die Blitze, die bei Nuklearexplosionen entstehen. Da schalten die sich, wahrscheinlich angetrieben durch eine Fotodiode oder so, ganz schnell auf dunkel, um so die Augen zu schützen. Das muss natürlich in extrem kurzer Zeit passieren, damit es irgendeine Wirkung hat und die Augen auch wirklich schützt. Und eine Brille, die so schnell zwischen hell und dunkel hin und her schalten kann, die eignet sich logischerweise auch für den Betrieb an einem Computer als Shutterbrille. Und das passiert dann auch im Laufe der 70er Jahre an größeren Workstations. Der PC, wie wir ihn kennen, der jetzt zurückgeht auf den IBM-PC von 81, den gibt's ja zu der Zeit noch nicht. Diese Brillen sind aber wahnsinnig teuer und technisch extrem aufwendig. Die brauchen Elektroden, die mit Hunderten von Volt operieren, und ich glaube, nicht jeder will sowas unbedingt direkt vor seinen Augen haben. Sie lassen auch nicht allzu viel Licht durch, also selbst wenn sie nominell eigentlich gerade im offenen Zustand sind, also Licht durchlassen sollten, kommt nicht allzu viel dabei durch. Sie verdunkeln also das Bild extrem, und sie haben noch einen Nachteil, sie flimmern sehr stark. Die erhältlichen Brillen, die sind von einigen Firmen für sehr spezielle Zwecke allerdings erhältlich, nicht für Normalsterbliche. Das ist kein Konsumentenprodukt, das ist eher was für den professionellen Einsatz. Aber die wenigen Brillen, die es gibt, die laufen mit 60 Hertz. Das heißt, jedes Auge sieht 30 Mal pro Sekunde hell und dunkel im Wechsel, und das ist einfach viel zu wenig. Das trickst das Auge nicht wirklich aus, so wie wir es vorhin auch schon mal besprochen hatten. Das ist zu langsam für einen flüssigen Bildeindruck. Und Liptons entscheidende Idee, das geht besser. Seine Idee ist also diese Bildfrequenz. Er sagt selbst von sich, das sei die naheliegende Idee, und das finde ich rückblickend auch. Also seine Idee ist es, diese Bildfrequenz von 60 auf 120 Hertz zu verdoppeln, sodass jedes Auge 60 Mal statt 30 Mal pro Sekunde ein Bild zu sehen bekommt. Und so entsteht zum allerersten Mal in den frühen 80er Jahren ein flimmerfreies stereoskopisches Bild auf Basis einer Shutterbrille. Und die bringt er auf den Markt, die darauf basierende Brille, irgendwann frühe 80er Jahre, das genaue Datum ist nicht überliefert, für professionelle Anwendungen, für Video- und Computeranwendungen. Der Lipton hat ja weiterhin erstmal seine Anfänge gemacht mit dieser PLZT-Technik, wie auch immer sie lang ausgeschrieben heißt. Und nun hat er zwar das Flimmern bekämpft, aber die anderen Nachteile dieser Technik, die bleiben bestehen. Die sind halt extrem teuer, sie brauchen diese Elektroden, die mit hunderten Volt arbeiten und so weiter, und sie lassen eben wenig Licht durch. Das geht auch besser, hat sich der Lipton gesagt, und eine andere Technik auserwählt für eine neue Generation von Shutterbrillen. Und jetzt sind wir bei den LC-Brillen, bei den Liquid Crystal Brillen. Das muss ich kurz erklären. LC, Liquid Crystal, heißt also Flüssigkristall. Das ist die gleiche Technik, die in unseren Monitoren steckt, also im LCD, im Liquid Crystal Display. Und in den meisten Digitaluhren und überall sonst, wo digitale Bildschirme gebraucht werden. Und die basiert auf einer Flüssigkeit, die gefüllt ist mit Kristallen zwischen zwei Scheiben. Und je nach anliegender Spannung auf der Oberfläche dieser Scheibe verändern diese Kristalle in der Flüssigkeit ihre Ausrichtung und lassen dann mal mehr und mal weniger Licht durch. Und die lassen sich so präzise ansteuern, diese einzelnen Kristalle, dass man damit tatsächlich die Helligkeit jedes einzelnen Subpixels regulieren kann, aus dem ein einzelnes Monitorpixel besteht. Also die einzelnen Subpixel sind rot, grün und blau. Und je nachdem, wie stark die einzelne Farbe durchkommt, ergibt sich dann die Gesamtfarbe des Pixels und die Helligkeit dieses Pixels. Und aus den einzelnen Pixeln entsteht dann das Monitorbild. Die LC-Brille, also ohne D, enthält kein Display, die stellt ja auch nichts dar. Es gibt auch keine Subpixel, es gibt keine Farben, es gibt keine unterschiedlichen Helligkeiten. Es gibt nur hell und dunkel. Licht kommt durch oder Licht kommt nicht durch. Es ist also eher vergleichbar mit der Anzeige von einem Taschenrechner. Kennt ja auch nur hell und dunkel, da wo die Zahlen angezeigt werden. Es ist dunkel rundherum, ist es hell, weil das Licht reflektiert wird. Das braucht viel geringere Spannungen als diese alte PLZT-Technik. Sie braucht nur ein paar Volt verglichen mit ein paar hundert. Und im offenen Zustand lassen diese Flüssigkristalle auch viel mehr Licht durch als die alten PLZT-Keramiklösungen. Sie hat allerdings auch noch einen Nachteil, sie schalten zu langsam. Jetzt hat der Lipton gerade die Frequenz von 60 auf 120 Hertz erhöht, aber dafür schalten diese flüssigkristallbasierten Bildlösungen oder diese Flüssigkristalle zu langsam, die es damals gibt. Für eine Shutterbrille braucht man Schaltzeiten im Bereich von ein paar Millisekunden im Idealfall, aber die LC-Technik zu dieser Zeit, Anfang der 80er Jahre, braucht noch ein paar Hundertstel Sekunden. Das ist also viel zu langsam, um 60 bis 120 Mal pro Sekunde zwischen hell und dunkel hin und her zu schalten. Man bräuchte Tausendstel Sekunden und die kommen auch. Die Lösung naht durch eine Erfindung von James Ferguson. Das ist einer der großen Pioniere der LCD-Technik. Der hat quasi, wenn man so will, den LCD-Monitor erfunden. Und der ersinnt 1981 eine neue Form von LC-Technik. Die nennt er Surface Mode. Und die braucht nur ungefähr 0,2 bis 2 Millisekunden, um zwischen hell und dunkel hin und her zu schalten. Und das ist genau das, was der Lipton braucht. Der lizenziert also die Technik von dem Ferguson und baut auf deren Basis eine Stereographics LC-Shutterbrille, die er 1984 auf den Markt bringt. Wieder nicht für Spiele, sondern für sowas wie Molekülmodellierung und andere professionelle Anwendungen. Aber jetzt sind wir also endlich in dem Bereich, in dem die Brille wirklich massenmarkttauglich ist. Er vereinfacht sie dann noch ein bisschen weiter, so dass sie auch mit einfachen Batterien auskommt, also ohne Kabel. Das Signal kriegt sie dann über einen Infrarotsender. Das Ergebnis kommt 1989 auf den Markt und heißt Crystal Eyes. Und das ist die erste drahtlose Shutterbrille auf dem Markt. Und Lipton selbst sagt davon, das sei möglicherweise eines der wichtigsten Produkte der letzten Jahrzehnte. Er muss es ja wissen.
Was man so sagt, ne? Wenn man auf den Tantiemen sitzt von seinem Drachenzorn.
Ja.
Aber klar, er muss es ja wissen. Ne? Also er gilt ja da ohne Zweifel als Pionier in diesem Bereich. Mit seiner Firma, mit Stereographics und seiner Crystal Vision Brille ist er aber, wie du ja schon gesagt hast, auf den Profi-Anwenderbereich fixiert. Die sind auch ziemlich teuer, diese Brillen. Also das ist noch nicht unbedingt was, was man sich als so typischer Spieler zu Hause anschaffen möchte. Das wird in der Regel auch an sehr teure Rechner angeklemmt. Also da steht in der Regel dann eine Silicon Graphics Workstation und berechnet irgendwelche CAD-Programme oder Molekülmodellierungen oder sonst irgendwas. Aber die Technik ist ja jetzt in der Welt, Mitte der 80er. Und natürlich macht sie auch den Sprung dann auf die Spiele. Aber zuerst mal wiederum in Japan, das Land, das ja sehr affin dafür ist, und auf den dortigen Konsolen. Da ist wieder Sega früh dabei. Die bringen für ihr Master System, für ihre Konsole 87 eine 3D-Brille raus. Eine solche Shutterbrille mit LC-Technologie. Sega Scope heißt die. Und Nintendo ist da auch schon dabei in dieser Ära. Die haben ja parallel ihr Famicom, also das, was bei uns dann das NES ist und in Japan das Famicom heißt. Und dafür gibt's auch eine solche Brille, das Famicom 3D-System. Die haben es meines Wissens nach aber nie aus Japan rausgeschafft, oder?
Nee, die sind nur in Japan verkauft worden und auch das nicht wirklich oft. Die Zahl, die ich dazu gefunden habe, ist 80.000 Exemplare für das Nintendo-Ding. Sega Scope war ein bisschen beliebter. Das kam auf ungefähr 140.000 Exemplare. Lag aber auch daran, dass das die Enthusiasten gereizt hat, sich so ein Gerät zu kaufen und Adapter für den PC zu basteln. Da gab es also dann schon recht früh Bastellösungen, um diese Sega Scope-Brille nicht nur an der Konsole am Fernseher einzusetzen, sondern auch am Monitor.
Also es gibt auch bei uns im Westen für die damaligen Heimcomputer in den späten 80ern schon die eine oder andere Shutterbrille mit so einer Liquid Crystal Lösung, aber das sind alles eher exotische Dinge. Damit es dann tatsächlich jetzt so den Anlauf nimmt für eine größere Verbreitung und für den Hype in den 90ern, vor allem der Mitte der 90er, brauchen wir jetzt noch einen weiteren Player im Spiel und das ist ein Amerikaner namens Michael Starks. Was hat's denn mit dem auf sich?
Das ist eine ganz spannende Geschichte, Christian.
Ja.
Wir sind ja schon auf die Anfänge dieser Firma Stereographics eingegangen, die 1980 gegründet wurde und welche dann die LC-Shutterbrille auf den Markt gebracht hat. Und auf Lenny Lipton, den Firmengründer. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Wenn man heute Artikel liest über die Geschichte von Stereographics oder biografische Artikel über Lenny Lipton, der hier und da gerne mal bezeichnet wird als der Vater der 3D-Projektion, was ein bisschen hochtrabend ist vielleicht, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass er ganz alleine diese Firma gegründet hätte. Das stimmt aber nicht. Das waren eigentlich zwei Männer, die diese Firma gegründet haben. Es gab einen Mitgründer, einen Mitstreiter namens Michael Starks. Und dieser Starks, der hat einen ganz ähnlichen Werdegang wie Lipton. Zumindest gibt es da einige Parallelen. Der hat auch als Kind 1952 diesen Film gesehen, Buana der Teufel oder Buana Devil, diesen prägenden, formativen 3D-Film, der den kurzen 3D-Boom ausgelöst hat in Hollywood, und war total begeistert und hat sich in den 70er Jahren dann auch professionell mit Stereoskopie und mit 3D-Projektionen befasst. Mehr bezogen auf das Filmgeschäft, nicht so sehr auf Computer. Und 1975 haben sich die beiden ganz offensichtlich irgendwo irgendwie kennengelernt und begonnen zusammenzuarbeiten. Und dann 1980 zusammen die Firma Deep & Solid oder eben Stereographics gegründet. Der Starks wird dann auch in durchaus einigen Patentschriften genannt. Die Firma Stereographics ist da sehr umtriebig und sehr innovativ und meldet einige neue Techniken zum Patent an. Und da steht dann meistens in diesen frühen Jahren neben dem Namen Lipton eben auch der Name Starks. Das endet aber im Jahr 1983. Da verlässt er die Firma.
Wird gefeuert.
Er wird gefeuert oder wie er es selber darstellt, er ist gegangen. Wir wissen es nicht so genau, wie es dazu kam und wie es endete. Es war aber kein freundliches Ende. Also es wird einen Grund haben, dass heute der Lipton, wenn man seine Artikel liest oder seinen Blog, den Herrn Starks mit keiner Silbe erwähnt. Der hat ja 1982 dieses Buch geschrieben, Foundations of the Stereoscopic Cinema. Das ist offenbar ein Bestseller gewesen, ein Standardwerk in der Branche. Und da erwähnt er den noch als seinen wissenschaftlichen Mitarbeiter und Firmenmitgründer. Aber danach nennt er den, soweit ich es finden konnte, nie wieder, mit keinem Wort. Und in seinem Blog, den ich schon erwähnt habe, da geht er auch ausführlich auf die Firmenhistorie ein von Stereographics und nennt immer wieder mal durchaus wohlwollend ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber Starks, ich habe die gesamte Seite durchsucht, der Name Starks taucht nicht auf. Bei Starks hingegen, der schreibt auch sehr gerne über seine Sicht der Dinge und über die Stereographics-Geschichte, bei dem ist das ein bisschen anders. Der nennt den Lipton das eine oder andere Mal.
Also das ist wirklich interessant, weil diese beiden Männer, die ursprünglich, da haben wir ja mal eng zusammengearbeitet haben, um diese Technologie und diese Firma aus der Taufe zu heben, die sind sich heutzutage nicht mehr grün. Was auch immer da passiert sein muss, aber es gibt also mindestens mal eine Animosität zwischen den beiden. Wie du schon geschrieben hast, aus der Firmengeschichte von Stereographics ist der Starks getilgt, mehr oder weniger, also zumindest so sie von dem Lipton erzählt wird. Starks dagegen arbeitet sich in seinen Publikationen an dem Lipton ab. Das nimmt bizarre Ausmaße an, weil der Starks, der ohne Zweifel technisch sehr versiert ist und der ja dann mit seiner eigenen Firma 3DTV einigen Einfluss nehmen wird auf den Markt, die Geschichte erzählen wir gleich noch, der veröffentlicht dann im Laufe der Jahrzehnte, in die 2000er, 2010er herein, immer wieder Papiere und Artikel und Zusammenfassungen, also auch wissenschaftlich-historische Betrachtungen, die er auch bündelt, zum Beispiel so Gesamtausgaben. Da steht dann immer seine Biografie mit drin und in dieser Biografie wird immer aufs Gehässigste der Lipton erwähnt. Und es gibt da so ganze Abrisse von ihm, die man finden kann, wo er sich seitenweise abarbeitet an der Geschichte von Stereographics und an Lenny Lipton im Besonderen. Das geht über weite Teile in Bereiche von übler Nachrede. Dinge, die wir hier auch nicht zitieren wollen. Es ist eine ganz kuriose Lektüre, das zu lesen. Aber man kann sehr deutlich sagen, der Michael Starks, also ich glaube, es ist nicht zu viel zu sagen, er hasst den Lenny Lipton aus ganzer Seele.
Das glaube ich auch, ja. Also die Schimpfworte, die er da verwendet, lassen eigentlich daran keinen Zweifel. Das geht teilweise sehr ins Persönliche. Es sind Beleidigungen unter der Gürtellinie übelster Art, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Aber auch auf fachlicher Ebene wirft er ihm vor, dass der Lipton überhaupt keine Ahnung hätte. Der würde sich schamlos nur Ideen anderer Forscher bedienen und selbst Patente anmelden auf Technologien, die andere eigentlich vor ihm erfunden hätten und so weiter. Das können wir alles nicht bewerten, natürlich.
Nee, es ist natürlich interessant, auf gewisse Weise, wenn schmutzige Wäsche so an der Öffentlichkeit gewaschen wird. Das ist aber nicht zielführend und für unsere Geschichte jetzt auch nicht so relevant. Das Entscheidende ist, dass sich also ein ehemaliger Kollaborateur von dem Lipton, der diese Technik mitgestaltet, zumindest miterlebt hat, sich dann mit einer eigenen Firma selbstständig macht. Und dessen Gedanken, so schildert der Starks das dann auch im Nachhinein, war anders als der von Lipton schon immer. Es gibt einen Weg in den Massenmarkt für diese Technologie. Und es war wohl auch schon früh der Gedanke, dieser Weg führt über Spiele und nicht unbedingt über den Film, denn der Lipton ist auch qua seiner Biografie sehr fixiert auf Filme und er ist mit seiner Firma sehr fixiert auf den Profi-Anwenderbereich. Und Starks gründet 3D-TV, seine Firma, mit im Prinzip der gegenteiligen Agenda. Wir müssen das erschwinglich machen, dieses Gerät, und wir müssen es über das Medium des Computerspiels in den Massenmarkt bringen.
Richtig, 1989 ist das, als Michael Starks diese 3D-TV-Firma gründet. Und im Laufe des Gesprächs werde ich bestimmt mäandern zwischen der deutschen und der englischen Aussprache 3D-TV oder 3D-TV. Ich weiß noch nicht so genau, was mir besser gefällt. Und richtig, wie du schon sagst, er hat die Vision, so stellt das zumindest später dar, die 3D-Technik zu den Massen zu bringen. Das sei etwas, so stellt er das selbst dar, woran der Lipton nie ein Interesse gehabt hätte. Er behauptet auch an einer Stelle, der Lipton hätte gar kein Interesse an Computern. Im Gegenteil, die wären ihm suspekt, die Geräte. Und er hat auch keine Ahnung davon, das sowieso. Michael Starks will sich aber genau darauf fokussieren. Also günstige 3D-Technik für Computer auf dem Massenmarkt. Sein erstes Produkt ist allerdings keines für den Computer, sondern eine Shutterbrille für den Fernseher. Und das ist ein Produkt, das kam 1990 auf den Markt. Und das ist ein Set aus besagter Shutterbrille, einer VHS-Kassette mit 3D-Bildmaterial. Ich weiß nicht genau, was darauf zu sehen ist. War bestimmt spektakulär. Diese Brille hat er aber nicht selbst entwickelt. Die hat er von Nintendo gekauft. Wir sind ja schon auf diese Sega Scope und die Famicom 3D-Brillen eingegangen. Diese frühen LC-Shutterbrillen, die in Japan primär auf den Markt gekommen sind. Die sind ja nun aber gefloppt. Entsprechend gab es in Japan in den Spielzeuggeschäften überall Überbestände von diesen alten Brillen. Und die, so erzählt es der Michael Starks, ich habe auch mit ihm gesprochen, so erzählt er die Geschichte auch selbst, die hat er alle aus diesen japanischen Spielzeugläden rausgekauft. Der ist darüber geflogen, hat die Läden abgeklappert und alle Brillen gekauft, die er finden konnte von Nintendo. Die sind ihm irgendwann ausgegangen, der ist ja dann noch nach Hongkong geflogen, da gab es auch noch ein paar Exemplare, aber als die dann auch noch waren, und er sagt selbst mit seinen Worten, als ich dann die letzten Nintendo 3D-Brillen auf dem Planeten gekauft hatte. Da ist er dann kurz umgeschwenkt auf das Modell von Sega, das Sega Scope. Das gefiel ihm aber nicht. Und hat er entschieden, okay, dann mache ich es halt selbst. Hat eine Firma in China aufgetan, die nach seinen Vorgaben eine eigene 3D-TV, 3D-Shutterbrille auch auf der LC-Technik basierend entwickelt hat. Und künftig hat er dann dieses Set für den Fernseher mit seiner eigenen Brille verkauft. Dabei blieb es aber nicht. Jetzt kommt nämlich der entscheidende Schritt, auf den wir die ganze Zeit hinarbeiten, Christian. Jetzt ist er da, Ende 1993 oder Anfang 94, das ist nicht so ganz eindeutig, kommt ein Set auf den Markt, das heißt 3D Magic für 300 US-Dollar. Das sind inflationsbereinigt heute ungefähr 450 Euro. Ist das eine LC-Shutterbrille? Und diese ist für den PC gedacht. Und dabei liegt eine CD-ROM, wie das so üblich ist in dieser Ära. Die ist ja gerade erst im Massenmarkt verbreitet worden, vor allem dank Rebel Assault und The Seventh Guest und Myst. Das sind ja die drei Killer-Applikationen für das CD-ROM-Laufwerk. Das hat sich also gerade durchgesetzt. Und diese CD enthält einige 3D-Bilder und 3D-Demos, die man sich mit dieser Shutterbrille angucken kann. Es war alles nicht so interessant. Wirklich relevant ist, dass auch ein Spiel dabei ist. Und jetzt wird es wieder ein bisschen mysteriös. Es gibt eine Nachrichtenmeldung von Ende 93, die besagt, jetzt sei der Verkauf begonnen worden von diesem 3D-TV 3D Magic Set. Demnach wurde die also ab Dezember 93 verkauft. Und diese Nachrichtenmeldung nennt auch das Spiel, das dabei ist. Ein Spiel namens Ricochet. Spreche ich das wieder richtig aus?
Das gefällt mir gut, ja. Wobei Ricochet möglicherweise.
Ist das französischen Einschlag? Möglich. Ist aber auch egal, denn dieses Spiel wird an keiner anderen Stelle erwähnt. Ich finde in den großen Spiele-Datenbanken nichts dazu, im Internet Archive nirgendwo. Es gibt zahllose Spiele, die so heißen. Berühmterweise auch ein geflopptes von Valve zum Beispiel. Aber dieses Original Ricochet von 93, das findet sich nirgendwo. Und auch der Starks selbst, ich habe ihn dreimal danach gefragt, hat null Erinnerungen daran. Schade, denn das wäre ja nun das erste PC-Shutterbrillen-basierte 3D-Spiel. Aber die Geschichte hat es vergessen. Aber es muss irgendein Spiel beigelegen haben, so viel ist sicher, denn es gibt eine Werbeanzeige aus dem Mai 1994 aus der 3D-Fachzeitschrift Stereo World. Und in dieser Anzeige ist auch eine Preisliste von 3D-TV enthalten und da wird auch dieses Spiel genannt, allerdings ohne Namen. Da heißt es nur, das weltweit erste PC-3D-Spiel sei enthalten. Ich nehme an, dass es dieses Ricochet ist, aber man weiß es nicht. Was wir wissen, ist, dass spätere Auflagen dieses 3D Magic Sets ganz andere Spiele enthalten haben, ein paar mehr. Insbesondere ab 95, da wurde diese Brille nämlich von Chinen verkauft, von einer anderen Firma, als Cyber Shades. Und Die Vorsilbe Cyber sollten wir uns merken, die kommt noch ein paar Mal vor im Laufe des Gesprächs. Und in dieser Version enthält das Set 5 Spiele, darunter eine angepasste 3D-Version von Wolfenstein 3D und noch ein paar andere Titel, sowas wie Virtual Slingshot von 94, ein Spiel, das bei fast allen frühen 3D-Brillen dabei ist. Das nennen die Entwickler das erste Stereo-3D-Spiel auf dem PC, aber wie wir nun vermuten, liegen sie damit nicht so ganz richtig, denn Ricochet war vermutlich vorher da. Aber so genau wissen wir es nicht.
Okay, also dann stehen wir jetzt hier an den Toren der 3D-Ära, der Stereo-Ära auf dem PC. Damit sind die ersten Brillen im Markt, die also schon eine dedizierte Spieleunterstützung haben, auch wenn sie noch diese für diesen Zweck gemachten Spiele mitbringen, wie dieses mysteriöse Ricochet und das Virtual Slingshot. Aber wie du schon gesagt hast, bald kommen ja dann Modelle raus, die haben angepasste Versionen von bekannteren Titeln. Wir sind ja hier in den frühen 90ern auch in der Zeit, als die Shooter auf einmal ihren Boom erleben. Und einer der ersten bekannten Shooter ist das Wolfenstein 3D von id Software, den späteren Machern von Doom, Quake und so weiter. Und das in einer angepassten Version zum Beispiel findet man dann auch häufig in den 3D-Brillen dieser Ära. Oder auch ein anderer Titel, der generell sehr häufig als OEM-Version lizenziert wurde, also vieler Hardware beilag, war Descent, dieses voll dreidimensionale Flugballerspiel von Interplay, und das gibt es also auch in der angepassten Version und so weiter und so weiter. Und ich habe in dieser Ära ja auch eine von diesen 3D-Brillen besessen, also von Mitte bis in die späten 90er. Wir werden das nachher noch ein bisschen nachzeichnen, wie da die Entwicklung ist, aber da kommen eben eine ganze Reihe von Brillen raus. Du hast in dem Dokument, das du für uns vorbereitet hast, Henna, eine Liste mit drin, die nanntest du Meilensteine der 3D-Brillen. Und da taucht mein Cyberboy nicht drin auf. Das ist mir völlig unbegreiflich.
Es tut mir leid.
Warum ist da der 96er Cyberboy von Wobo Electronics Europe nicht dabei? Aber die Geschichte dahinter ist, dass das auch an mir unabsichtlich nicht vorbeigegangen ist. Denn mein Vater hatte das mir eines Jahres, das muss also vermutlich Weihnachten 96 oder 97 gewesen sein, unter den Weihnachtsbaum gelegt. Und mein Vater hat keine Ahnung von Computern gehabt und von Spielen, aber er wusste, dass seine beiden Söhne sich dafür begeistern. Und ab und zu hat er sich dann hinreißen lassen, halt mal irgendwie auf gut Glück irgendwas zu kaufen. Und da kam meistens nichts so Vernünftiges dabei raus. Und einer dieser Käufe war dieser Cyberboy, was eine relativ generische 3D-Brille dieser Ära war, also eine Shutterbrille. Ich habe die mir dann jetzt in Vorbereitung dieser Folge auch nochmal bei eBay ersteigert. Das Original habe ich nicht mehr. Aber ich habe sie hier auch neben mir liegen in der Originalpackung, wo irgend so eine 3D-gerenderte Virtual-Reality-Szene drauf ist, um so diese schöne neue Welt zu zeigen auf dem Cover. Und drin in der Packung ist dann aber die Brille an sich und eine CD, auf der die Spiele drauf sind, diese angepassten Versionen. In diesem Fall sind das 3 Stück, nämlich Descent 2, Fatal Racing, ein Rennspiel, ein sehr gutes übrigens, und Duct Dwellers, also ein wahnsinnig schlechter Wolfenstein 3D-Klon, ganz furchtbares Spiel.
Ja. Der ist auch immer dabei.
Immer, das ist bei jeder Brille in dieser Ära dabei. Das ist eines dieser Spiele, wo zum Geschäftsmodell des Herstellers, TriStar hießen die, glaube ich, gehörte einfach, ihr Spiel anzupassen für jede 3D-Hardware und das dann in Lizenz zu verkaufen. Muss für ein paar Jahre lang, glaube ich, ganz gut funktioniert haben für die. Und diese 3D-Brille, also dieser Cyberboy, das ist, glaube ich, relativ typisch für die Ära, denn das ist im Endeffekt einfach eine etwas größere und unhandlichere Sonnenbrille, so von den Formaten her, aus Plastik, relativ wackelig produziert, und da sind vorne dann, wo die Sonnenbrillengläser wäre, sind halt eingelassen diese LC-Screens, diese LC-Gläser. Und dann kommt auf der Seite ein Kabel raus, das endet in einem Klinkenstecker, also so wie man normalerweise den Kopfhörer einstecken würde in so eine Buchse. Nur, dass man es in diesem Fall in einen Adapter reinklingt, der, es sieht so aus wie, ja, das ist vielleicht so ein streichholzgroßes Ding, ein bisschen Größe aus Plastik, und eigentlich macht er nichts anderes, als diesen Klinkenstecker dann umzuwandeln in einen Serial-Port-Anschluss, wo man das also an den seriellen Port seines PCs anschließt, da wo also in der Ära zum Beispiel die Maus dran hing oder die Tastatur oder sowas. Und in dieser Brille an sich, da baumeln noch 2 Ohrstöpsel raus, Ohrhörer, denn die kann auch mit einem anderen Klinkenstecker, da ist noch ein zweites Kabel drin, kann man das auch an den Audioausgang einstöpseln und kann dann da also auch noch den Ton damit hören. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich bei den 3D-Brillen, hier ist es aber mit dabei. Alles in allem macht es aber die Anmutung von einem ziemlich, Ja, es kann nicht so teuer gewesen sein in der Herstellung, ein ziemlich schäbiges Ding. Es ist gewisserweise natürlich auch ein Teil Absicht mit dabei, weil diese Brillen sollten möglichst leicht sein, um den Tragekomfort möglichst gut zu machen. Also zumindest, sagen wir mal, nicht einzuschränken durch das Gewicht. Das ist ja ein Problem, dass zum Beispiel die Headsets, wo du tatsächlich Monitore drin hast in der Ära, die haben das Gewichtsproblem, wie ja häufig auch die Virtual Reality Headsets das noch haben. Also diese Brille hat kein Gewichtsproblem, da ist ja kaum was dran. Was ich nicht so richtig beurteilen kann, und vielleicht kannst du mir das erklären, Henna, als der Technikexperte, was ist denn in so einer Shutterbrille eigentlich drin an Technologie? Sind das nur die LC-Gläser oder steckt da sonst noch irgendwas Komplexes drin?
Nee, das ist es im Grunde schon. Das sind diese beiden LC-Gläser und eine Menge Plastik da drum, damit die eine Fassung haben und irgendwie auf deinem Kopf hängen bleiben. Die müssen natürlich angesteuert werden, da braucht es eine einfache elektronische Ansteuerung. Aber die Signale, diese LC-Displays, oder es sind ja keine Displays, die diese LC-Flächen bekommen, sind ja nicht allzu komplex. Das ist ja keine Monitoransteuerung, sondern das einzige Signal, was die ja bekommen, ist an oder aus. Das heißt, die Steuerelektrik oder Elektronik ist auch sehr schlicht. Dann braucht es noch eine Stromversorgung, irgendeine Anbindung nach außen zum PC. Manchmal ist ja noch ein Infrarotempfänger drin für die kabellosen Modelle. Aber das war's auch schon. Das ist nicht mehr. Und so erklärt sich auch, dass die so leicht sind, zumindest die kabelgebundenen, in denen nicht noch ein Akku drin steckt, die sind wirklich sehr leicht.
Sehr leicht, das stimmt. 100 Gramm ungefähr wiegt mein Cyberboy, also das ist wirklich nicht viel.
Was allerdings nicht unbedingt bedeutet, dass sie auch wirklich bequem sind.
Nein, das stimmt natürlich, ja. Das ist ein ziemlich kantiges Ding. Gerade der Nasensteg zum Beispiel. Also meine Brille hat zumindest noch einen separaten Nasensteg. Es gibt aber auch Modelle, da ist das einfach nur in die Halterung ausgeschnitten. Also eine Art Trapez ausgeschnitten und das setzt sie dann auf die Nase und so bequem ist das auch. Von Polsterung kann man da sowieso nicht reden bei diesem Ding. Also das ist wirklich simple Technologie und auch simple Verarbeitung. So frühe Shutterbrillen wie diese Cybershades, die du schon erwähnt hast, die haben tatsächlich noch eine externe Stromversorgung. Also da ist noch ein Netzstecker mit dabei, den du in eine Steckdose stecken musst. Ich weiß nicht recht warum, um ehrlich zu sein, weil wie du vorhin auch schon gesagt hast, die haben keinen hohen Strombedarf, diese LC-Gläser. Und bei meiner Cyberboy zum Beispiel ist das auch nicht so. Die bezieht ihren Strom einfach über den seriellen Port. Und übrigens auch die Tatsache, dass die an den seriellen Port angeschlossen wird, das sagt uns auch schon was über die Komplexität dieser Technologie, weil das ist der langsamste Port, den du an so einem PC hast, auch zu dieser Ära. Der parallele Port ist der, wo schnelle Datenübertragung drüber läuft und der serielle ist für gemächlichere. Also wie gesagt, für so Hardware wie eine Tastatur oder auch ein Modem oder sowas, da muss jetzt nicht so viel drüber fließen und dieser Cyberboy, naja, der braucht eigentlich nur das Synchronisationssignal vom Rechner. Viel mehr ist es ja, glaube ich, nicht.
Genau, das ist das einzige Signal, was die Brille vom PC braucht, weil sie ja eben kein Bild darstellt. Sie muss eben nur wissen, jetzt links, jetzt rechts. Und das möglichst synchron mit dem, was der Monitor anzeigt. Dafür muss irgendeine Verbindung zum PC geschaffen werden, kabellos oder drahtgebunden. Und dafür gab es aber keinen Standard. Also dein Exemplar, dieser Cyberboy, läuft, wie du ja sagst, über einen Adapter an den seriellen Port. Es gab aber auch welche, die über den Parallelport liefen. Es gab welche, die direkt das Signal aus dem VGA-Ausgang, also aus dem Monitorausgang der Grafikkarte, abgezweigt haben. Wieder andere hatten diesen Klinkenstecker, den du auch beschrieben hast, der dann direkt in die Grafikkarte eingestöpselt wurde. Das war so ein kurzlebiger Quasi-Standard, der sich aber auch nicht langfristig durchgesetzt hat. Asus hat das im neuen Jahrtausend bei den eigenen Brillen so gemacht, dass sie in einige Grafikkartenmodelle diesen 3,5 mm Klinkenbuchsenanschluss eingebaut haben, in die man dann die Brille anstöpseln konnte. Dann gibt es einen dreipoligen DIN-Anschluss bei anderen Modellen. Das war auch der Versuch eines Standards, der sich nicht durchgesetzt hat. Dann gibt es die drahtlosen Exemplare, die über Infrarot, über Funk angesteuert werden. Es gibt Brillen, die das Ein-Aus-Signal direkt vom Monitor empfangen. Da wird dann am unteren Rand des Bildschirms so eine einzelne Linie in Schwarz-Weiß angezeigt. Und je nachdem, welches schwarz-weiße Muster da gerade zu sehen ist, erkennt die Brille über eine Fotodiode, ob sie jetzt gerade links oder rechts anzeigen soll. Da ist also gar keine Kabelverbindung mehr. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, also das Signal vom Computer zur Brille zu bringen. Finde ich ganz spannend. Heute würde man das alles über USB oder über Bluetooth lösen, aber das gab es ja nun mal damals noch nicht. Und da musste man das nehmen, was da war. Und das bedeutete in deinem Fall, dass man den seriellen Port blockiert hat und dann vielleicht keine Maus mehr anschließen konnte. Oder bei den anderen, die den Parallelport verwendet haben, der nicht immer durchgeschleift wurde, sondern dann einfach gerne blockiert war, die konnten dann halt keinen Drucker mehr anschließen. Aber wer will schon drucken, wenn man spielen kann?
Genau, wenn man 3D spielen kann. Wie funktioniert denn das jetzt eigentlich mit der Bilddarstellung? Also die Brille, okay, wir haben ja schon gesagt, die macht halt einfach abwechselnd links und rechts ein Auge dunkel und dann wieder hell. Sodass also das linke Auge das eine Bild sieht, das rechte Auge das andere Bild. Aber auf dem Monitor müssen diese beiden Bilder ja auch irgendwie dargestellt werden. Wie passiert denn das eigentlich?
Da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Und diese frühen Brillen, über die wir jetzt ja noch reden, Mitte der 90er Jahre, die lösen das alle mehr oder weniger gleich über die Grafikkarte. Das heißt, sie stellen der Grafikkarte einen speziellen Treiber zur Verfügung, damit die Grafikkarte weiß, wie sie diese stereoskopischen Bilder darstellen soll. Und das Spiel muss natürlich auch angepasst sein und die entsprechenden Befehle an die Grafikkarte geben. Und die Grafikkarte macht dann daraus dieses stereoskopische Bild oder die beiden stereoskopischen Teilbilder und gibt auch noch das Signal zum Umschalten, jetzt links, jetzt rechts, das dann über irgendeinen Ausgang des PCs eben an die Brille weitergereicht wird. Das heißt aber auch, dass diese frühen Brillen, und das ist ein ganz entscheidender Nachteil, an einen bestimmten Typ von Grafikkarten gebunden sind. Denn dieser Grafiktreiber, der wird in der Regel nicht von den Grafikkartenherstellern zur Verfügung gestellt, sondern von den Brillenherstellern. Eine weitere Brille, über die wir noch nicht gesprochen haben, das ist die zweite Brille, die nach diesem 3D-TV-Modell auf den Markt kam. Das war die 3D Max von einer koreanischen Firma namens Kazan. Michael Starks zufolge, so hat er mir das dargestellt, eine dreiste Kopie von seiner 3D-Magic-Brille. Die kam im Oktober 94 in Asien raus und in Deutschland dann im Jahr 1995 und wurde hierzulande vertrieben von Pearl, diesem Elektronikversender, für 299 D-Mark. Und diese 3D-Max-Brille von Kazan, die funktioniert nur mit ganz bestimmten Grafikkarten und Grafikchips, weil eben Kazan selbst dafür angepasste Treiber bereitstellt. Das lief aber nur 2 Jahre lang und dann war es auch schon vorbei mit diesen 3D Max oder 3D Max Brillen und danach kamen auch keine angepassten Treiber mehr. Das heißt, danach konnte man die Brille nicht mehr verwenden, wenn man eine Grafikkarte eingesetzt hat, die nicht mit den alten Treibern unterstützt wurde. Das ist also eine massive Einschränkung und die betrifft mehrere Brillen, über die wir heute sprechen, diese Abhängigkeit von dem passenden Treiber. Es gibt aber auch Ansätze, diesen Treiber zu umgehen und den Grafikchip zu umgehen. Dazu kommen wir aber dann noch ein paar Generationen später. Aber was in fast allen Fällen, zumindest in diesen frühen Jahren, nötig ist, ist eine Anpassung der Spielesoftware. Also nicht nur der Grafiktreiber muss mitspielen und dieses stereoskopische Bild berechnen. Das Spiel muss auch erstmal den Anstoß geben quasi. Das Spiel muss mit diesem Verfahren kompatibel sein. Und daran scheitern diese frühen Brillen auch größtenteils, dass es einfach viel zu wenige unterstützte Spiele gibt. Meistens beschränkt sich das auf die paar Spiele, die beiliegen. So war das bei den 3D-TV-Sets, lagen dann halt 3 bis 5 Spiele bei oder zu Beginn auch nur dieses eine, dieses Ricochet oder auch nicht. Und in späteren Generationen war es dann eben bis zu 5 Spiele, teilweise aber auch nur als Shareware-Version mit nur ein paar Levels. Und wenn man die alle durchgespielt hat, dann war es das. Dann kam vielleicht mit ein bisschen Glück nochmal ein Patch raus für ein weiteres Spiel, der dann diese 3D-Funktionalität hinzufügt. Aber wenn nicht, dann saß man auf diesen 5 Spielen und musste damit glücklich werden. Und wenn man dann die Grafikkarte gewechselt hat, dann war es ohnehin vorbei. Das ist ein ganz erheblicher Nachteil.
Ja, das ist wirklich ein gravierendes Problem. Wir haben bei den 3D-Karten dieser Ära immer wieder die üblichen verdächtigen Spiele mit dabei. Das sind also diese Step Dwellers, das wir schon genannt haben. Das ist fast immer Descent. Das ist Magic Carpet. Das ist angepasste Versionen von manchmal Wolfenstein 3D, manchmal Doom, später vielleicht sogar schon Quake. Aber es dreht sich da alles im Kreis. Und das Problem ist, wie du schon sagtest, die Hersteller von den Spielen müssen das entweder von vornherein mitdenken, dass sie da eine 3D-Unterstützung in ihre Spiele einbauen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, für welche Karte eigentlich? Es gibt ja noch keinen Standard, es gibt keine standardisierten Treiber, es gibt mehrere Anbieter da draußen und für jeden müsste man dann eine einzelne Unterstützung mit einbauen. Oder sie müssten es nachträglich reinpatchen und das ist jetzt noch nicht unbedingt die Ära Mitte der 90er, wo Patches gang und gäbe wären. Die kriegt man auch noch nicht so ohne weiteres aus dem Internet zum Beispiel, sondern wenn dann über irgendwelche Heft-CDs, aber auch diese Ära beginnt da ja jetzt gerade erst. Also ist schon nicht so einfach, das überhaupt auf Herstellerseite unterzubringen, aber dann haben wir ja auch noch das grundlegende Problem. Das Spiel, das jetzt vorher, sagen wir mal, 60 Frames pro Sekunde produziert hat, müsste ja jetzt eigentlich für diese Shutterbrille die doppelte Framerate erzeugen, also 120, damit jedes Auge sein Bild bekommt. Wie funktioniert das?
Ja, der Monitor muss eben mitspielen. Der muss 120 Hertz anzeigen können, also 120 Mal das Bild pro Sekunde neu aufbauen. Im Idealfall. Es funktioniert auch mit 100 Hertz, dann kriegt eben jedes Auge nur 50 Mal pro Sekunde ein neues Bild zu sehen und dann ist das Flimmern doch schon deutlich stärker. Ideal sollten es 120 oder 144 Hertz sein. Und das kann auch nicht jeder Monitor. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Leute damals gar nicht wussten, ob ihr Monitor das kann. Ich könnte auch nicht auswendig die vertikale Frequenz meines Monitors aussagen. Wie war denn das bei dir? Hat dein Monitor, als du da 1996 diese Cyberboy-Brille bekommen hast, das überhaupt unterstützt?
Nein, wir hatten einen 100-Hertz-Monitor und das fand ich schon gut. 120 war da nicht zu denken. Und ich meine, meine Erfahrung mit dieser Cyberboy-Brille ist eine sehr kurze. Wir haben das als Gimmick ein paar Mal ausprobiert, festgestellt, das ist scheiße aus diversen Gründen, die wir nachher noch ausführen werden. Und einer davon ist aber das krasse Flimmern, das wir auf diesem Monitor hatten. Die Hardware war einfach nicht dafür geeignet. Und zwar nicht nur unbedingt der Monitor, der ja, wie du sagst, darauf aufgelegt sein muss, eine hohe Frequenzrate zu haben, sondern auch der Prozessor. Weil auf einmal doppelt so viele 3D-Bilder zu berechnen, das muss er ja auch irgendwo herkommen, dieser Leistung. Und 3D-Spiele aus dieser Ära bringen die Prozessoren dieser Zeit sowieso schon an den Anschlag. Na, das ist ja eine neue Technologie. Und wenn sie dann auf einmal doppelt so viele Bilder rechnen sollen, wo soll denn diese Leistung auf einmal herkommen? Ich erinnere mich auch noch, dass wenn man das Magic Carpet, das wir vorhin schon hatten, in diesen Stereo-Modus geschalten hat, dann ist die Bildrate auf einmal krass eingebrochen, weil dann halt einfach der Prozessor doppelt so viel berechnen musste. Und wir sagten vorher immer Grafikkarte, aber gerade so in den frühen 90ern ist es ja noch nicht unbedingt selbstverständlich, dass du eine Grafikkarte im Rechner hast, sondern da ist es ja tendenziell noch ein Chip einfach.
Ja, das stimmt. Oder zumindest eine, der nicht aufs Spielen ausgelegt ist und entsprechend langsam. Ja, da läuft noch sehr viel über die CPU, das stimmt. Das sind also schon eine ganze Menge Probleme, die diese frühe Technik damit sich rumschleppt und wir kommen nachher auch noch zu weiteren Problemen. Aber trotzdem versuchen sich erstaunlich viele Hersteller an dieser Technik. Also es bleibt nicht bei den 3D Magic Sets und auch nicht bei der 3D Max von Kazan oder deinem Cyberboy. Da kommen auch noch einige weitere raus. Und unter anderem im Jahr 96 dann auch der Marktführer, was die LC-Shutterbrillen angeht, Crystal Eyes.
Ach, da sind sie wieder.
Ja, die Crystal Eyes Brillen von Stereographics in einer vergünstigten Variante zumindest. Die Crystal Eyes Brillen, die sind ja, wie wir es dargelegt haben, eigentlich gedacht für den professionellen Einsatz. Die kosten auch zu dieser Zeit noch um die 1000 US-Dollar. Das entspricht also inflationsbereinigt heute ungefähr 1400 Euro. Das ist nichts, was sich der durchschnittliche Spieler für seinen PC zu Hause leisten kann. Also bringt Stereographics eine abgespeckte Crystal Eyes Brille raus und nennt sie Simulize oder Simulize VR. Laut Starks eine Kopie von seiner und so.
Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Wurde auch in Deutschland verkauft, hier unter anderem von der Firma Miro, die man auch kennt für Monitore und Grafikkarten. Und die war wohl qualitativ deutlich besser. Ich habe auch so ein Exemplar hier, die ist deutlich besser verarbeitet als viele andere von den billigen frühen Brillen. Auch ein bisschen bequemer. Aber so richtig toll ist die auch nicht. Und ich habe einen Test gefunden aus der PC Player 996. Da heißt es, die Simulize funktioniert zufriedenstellend. Mit etwas Know-how sind damit auch flimmerarme 3D-Darstellungen möglich. Wohlgemerkt flimmerarm, nicht flimmerfrei. Also ein bisschen flimmert es immer noch. Hängt natürlich auch vom verwendeten Monitor ab. Und das Fazit ist ganz interessant, da heißt es nämlich in der PC Player, dadurch die Brille aber weder die Geschwindigkeit noch die Spielbarkeit steigt, bleibt sie ein Luxusprodukt. Und dafür ist der geforderte Preis von knapp 300 Mark angemessen. Also im Grunde sagen sie ja damit, die Brille ist völlig nutzlos, aber das ist okay, sie ist ja auch teuer. Oder wie soll ich das verstehen?
Ja, genau so ist das bestimmt gemeint. Die erste Welle von dieser LC-Shutterbrillen-Heimtechnik, die ist geplagt von diesen Problemen, die wir schon beschrieben haben. Das Spiegel muss es unterstützen, die Grafikkarte muss es unterstützen oder der Treiber muss dafür existieren. Und Grafikkarten gibt es ja damals wie Sand am Meer. Das ist ja die Super-VGA-Zeit, wo du eine ganze Reihe von Herstellern hast, die alle ihr eigenes Süppchen kochen. Und dann passiert ja was anderes in diesem Grafikkartenbereich Mitte der 90er, nämlich die 3D-Beschleunigerkarten kommen auf einmal. Die Voodoo-Karten, also 3DFX, rollt dann da den Markt auf. Das ist gleichzeitig eine gute und eine schlechte Nachricht für unsere 3D-Kartenhersteller. Die schlechte Nachricht ist, wieder ein neuer Hersteller, für den wir einen eigenen Treiber machen. machen müssen. Damit ist wieder alles obsolet, was wir hier vorher unterstützt haben. Die gute Nachricht ist, es sieht aber zum ersten Mal so aus, als würde sich da vielleicht eine Art Standard durchsetzen. Also wenn jetzt wirklich in jedem Rechner eine Voodoo-Karte drinstecken würde in Zukunft, dann könnte man ja vielleicht auf die aufsetzen.
Ja, und das tun dann auch einige. Jetzt kommt eine Firma ins Spiel, die heißt H3D. Und die bringt im Jahre 1997 eine eigene Shutterbrille raus, die heißt Eyewear. Und das ist nicht nur die erste 3D-Brille, die diese neuen Voodoo-Grafikchips unterstützt, die bislang keine andere 3D-Brille auf dem Markt unterstützt. Der Hersteller geht noch ein bisschen weiter und behauptet, das sei eine Brille, die mit allen aktuellen und zukünftigen Grafikkarten funktioniert. Das ist ein großes Versprechen.
Ja.
Es sind sehr viele selbstbewusste Menschen und Unternehmen auf diesem Markt.
Ja, oder Marketingleute.
Oder das. Die H3D Eyewear ist aber wirklich technisch ganz interessant. Sie umgeht nämlich dieses Treiberproblem. Wir hatten das ja gerade schon erklärt, dass die meisten frühen 3D-Brillen speziell angepasste Grafiktreiber für die jeweilige Grafikkarte im PC verwenden. Und das ist natürlich ein Problem, weil, wie du schon sagst, laufend neue Grafikkarten rauskommen und mit diesen Zusatzgrafikkarten, diesen 3D-Beschleunigern, die man ja zusätzlich zur 2D-Grafikkarte in den PC setzt, funktioniert das überhaupt nicht mehr. Und 3D findet jetzt eine Lösung, um sich von der Grafikkarte und dem Grafiktreiber unabhängig zu machen. Diese Eyewear-Brille ist also quasi grafikkartenagnostisch. Jetzt müssen wir kurz wieder ein bisschen technisch werden. Es gibt nämlich verschiedene Verfahren der stereoskopischen Bildausgabe für Shutterbrillen. Das Prinzip ist ja immer gleich. Abwechselnd werden den beiden Augen exklusive Teilbilder aus unterschiedlicher Perspektive gezeigt. Aber wie man das macht, da gibt es verschiedene Ansätze. Und das meistverbreitete Verfahren heißt Page Flipping. Dabei wird jedes einzelne Teilbild vollständig gerendert, also in voller Auflösung. Das ist das meistverbreitete Verfahren. Das bedeutet auch überhaupt keinen Verlust für die Bildqualität. Es bedeutet aber eine enorme Belastung für die Grafikkarte und die CPU. Meistens geht mit dem Page-Flipping Leistungsverlust einher von deutlich über 50%. Also bricht entsprechend die Bildrate ein. Der Wechsel zwischen links und rechts, der funktioniert zwar noch in der gebotenen Geschwindigkeit, es fängt also nicht das Bild an zu flimmern, aber das Spiel fängt an zu ruckeln, weil die Grafikkarte nicht mehr hinterherkommt. Das Problem lässt sich beheben oder zumindest mildern mit alternativen Ansätzen, welche die vertikale Auflösung reduzieren. Eine Alternative zum Page-Flipping ist das Interlaced-Verfahren. Dabei wird jedem Auge immer nur jede zweite Pixelzeile angezeigt. Und so hat die Grafikkarte deutlich weniger zu tun. Aber natürlich sinkt dabei auch die Auflösung und damit der Detailgrad. Eine Variante davon ist das Oben-Unten-Format. Das klingt jetzt nach dem hochspeziellen Fachbegriff. Dabei werden die Teilbilder auf die halbe vertikale Auflösung reduziert, so wie beim Interlaced-Verfahren. Aber beide werden gleichzeitig angezeigt. Eines in der oberen Bildschirmhälfte und das andere in der unteren Bildschirmhälfte. Beides gestaucht, zwei Perspektiven auf einem Bild in der Höhe reduziert. Da das auf dem Bildschirm ziemlich komisch aussehe, kommt es so gar nicht beim Bildschirm an. Dafür sorgt der Controller der 3D-Brille. Das ist ein Kästchen, das zwischen PC und Monitor sitzt, also das Grafiksignal aus dem VGA-Ausgang abfängt und dann verarbeitet, bevor es weitergeht an den Monitor. Der Controller fügt für den Monitor einen Steuerbefehl hinzu. Und der Befehl lautet, hier kommt ein Bild, nimm davon aber nur die obere Hälfte und blase sie auf volle Bildschirmauflösung auf. Und kurz darauf heißt es dann so, jetzt zeig bitte die untere Hälfte bitte wieder in voller Höhe. Damit einher geht natürlich der entsprechende Befehl an die Shutterbrille. Jetzt links, jetzt rechts. Damit haben wir wieder die Hälfte der Bildinformation verloren. Aber das Elegante an diesem Oben-Unten-Verfahren, es macht aus einem einzelnen Bild der Grafikkarte zwei Teilbilder für die Brille. Deshalb heißt die Technik auch Sync-Doubling, künstliche Verdopplung der Bildrate. Und genau das macht die H3D Eyewear. Deren Brillencontroller kümmert sich um alles. Welche Grafikkarte davor hängt, ist also völlig egal. Das, was sonst der Grafikchip im Zusammenspiel mit dem Grafiktreiber macht, also das Timing für die Bildausgabe und das synchrone Schaltsignal für die Brille auszugeben, das macht hier alles die Hardware. Und damit ist der Treiber bei dieser Technik außen vor. Man braucht nur die richtige Brille samt Controller. Und das Spiel, das muss auch mitmachen. Das heißt, auch hier müssen die Spiele entsprechend angepasst sein. Aber wenn das einmal der Fall ist, dann ist es völlig egal, welche Grafikkarte man einsetzt. Und das ist genau das, was die Firma hier verspricht. Alle aktuellen und zukünftigen Grafikkarten werden unterstützt. Ob das 24 Jahre später immer noch zutreffend ist, weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert, aber für die Zeit gilt es erstmal. Und der wesentliche Vorteil ist, es funktioniert mit allen 3D-Beschleunigern, die zu der Zeit auf den Markt geworfen werden. Das sind vor allem die Voodoo-Karten. 1997 gibt es ja auch schon die Voodoo 2 und etabliert sich da recht schnell als de facto Standard unter den 3D-Beschleunigern. Das gilt auch für die 100 anderen Standards, die alle irgendwann mal eine eigene Stay Forever Technik-Folge verdienen natürlich, die sich alle nicht durchsetzen. Aber der Punkt ist, es ist völlig egal, welche von diesen Karten du kaufst, ob es eine Zusatzsteckkarte ist, so eine Beschleunigerkarte oder eine reine 2D-3D-Kombikarte, wie diese Voodoo Rush, die dann kurz darauf rauskommt, oder die frühen Nvidia-basierten Grafikkarten, ist ganz egal, funktioniert mit allem. Solange eben das Spiel mitmacht. Und das ist wieder der Haken. Die Spiele müssen alle angepasst werden und zertifiziert werden von H3D. Da pochen sie drauf. Nicht jedes Spiel, das irgendeinen 3D-Modus unterstützt, kann hier eingesetzt werden. Also auch dieses VR Slingshot oder das Death Dwellers Spiel zum Beispiel, die ja schon existieren mit existentem 3D-Modus. Die werden alle nicht unterstützt, sondern die Spiele müssen von dem Hersteller einzeln zertifiziert werden. Damit wollen sie ein Qualitätsniveau sicherstellen. Ist allerdings auch ihr großes Problem. Damit es trotzdem genug Spiele gibt, gehen sie eine Kooperation ein mit Electronic Arts. Die wird im November 97 großspurig angekündigt und soll im Jahr 98 dann losgehen mit einer Auswahl von Spielen. Danach hört man aber nie wieder was davon. Also die Firma gibt's auch nicht allzu lange. Spoiler.
Ja, aber immerhin, wir haben jetzt eine der Hürden ausgeschaltet. Wir hatten ja vorhin gesagt, damit die Shutterbrillen problemlos funktionieren und nicht eingeschränkte Software nur haben, müssen wir erstens die Spieleunterstützung sicherstellen und wir müssen die Grafikkartenunterstützung sicherstellen. Hier ist jetzt der Treiberschritt quasi schon mal ausgeschaltet. Sehr gut. Aber es reicht noch nicht. Wir müssen die zweite Lösung auch noch hinbekommen, nämlich möglichst sicherzustellen, dass das auch ohne eine dedizierte Spieleunterstützung funktioniert. Und damit sind wir dann im Jahr 1998 bei dem nächsten Schritt. Das ist eine Grafikkarte plus 3D-Brille, die da im Bundle verkauft wird. Von Metabyte heißt die Firma. Wicked 3D Ice Cream. Das sind Namen. Und das ist einfach, wie gesagt, ein Bundle aus einer Voodoo 2 Grafikkarte und 3D-Brille. Und was hier die Lösung ist, ist, dass im Endeffekt bei dieser Ice Cream diese beigelegte Grafikkarte vom Spiel, die über die Generierung des Stereobilds übernimmt. Also ein normales 3D-Spiel wie ein Quake zum Beispiel, das berechnet ganz normal seine Spielgrafik, aber diese Ice Cream Voodoo 2 Grafikkarte, die macht daraus dann das Stereobild und leitet es wieder weiter an die Shutterbrille. In diesem System ist natürlich alles dann geregelt. Das Spiel muss es nicht mehr unterstützen, die Grafikkarte ist ja dafür gebaut, dass sie diese Shutterbrille unterstützt, da braucht man also jetzt auch keine spezielle Anpassung mehr und die Brille ist die Brille und damit müsste doch eigentlich jetzt der Keks gegessen sein.
Ja, aber eine Ergänzung noch dazu, diese Lösung von Metabyte, diese Wicked 3D Ice Cream Lösung, löst das wieder über den Treiber. Also wir machen jetzt einen Schritt vor, alle Spiele werden unterstützt, aber das funktioniert, weil wir gleichzeitig einen Schritt zurück machen, denn jetzt funktioniert es wieder über die Treiber. Das war ja gerade ein Problem, was die Firma H3D ausgeräumt hatte eigentlich, diese Treiberproblematik. Sie ist jetzt aber nicht mehr so dramatisch, weil ja die passende Grafikkarte beiliegt.
Genau.
Und weil sie dem Quasi-Standard folgt, nämlich den Voodoo 2 Karten. Und es kommt dann etwas später ja auch eine Variante von dieser Brille ohne beiliegende Grafikkarte raus, nach ein paar Monaten. Und die funktioniert dann mit allen Voodoo 2 Karten, ich glaube auch mit allen Voodoo 1 Karten. Und die sind zu dieser Zeit so verbreitet, dass das einfach reicht. Du hast einfach eine 3D-Brille für sämtliche Voodoo-Lösungen. Und was anderes will zu dieser Zeit auch ohnehin niemand haben. Insofern ist das kein Problem, dass diese Lösung wieder über den Treiber funktioniert. Und das Schöne ist eben, wie du es gesagt hast, alle Spiele werden sofort unterstützt. Metabyte wirbt damit zum Start, dass von Anfang an 160 Spiele unterstützt werden sollen. Und es kommen sehr, sehr, sehr schnell welche dazu, nämlich praktisch alle, die auf den Markt kommen. Und es ist dabei völlig egal, welche Programmierschnittstelle diese Spiele benutzen. Da gibt es ja Glide, das ist dieser Standard von 3DFX für die Ansteuerung der Voodoo-Grafikkarten. Es gibt Direct3D, das ist der Microsoft-Standard, der sich langsam durchsetzt. Es gibt OpenGL noch als Alternative Und es ist völlig egal, all diese Begriffe kann man aus seinem Repertoire wieder streichen. Man muss sich nicht darum kümmern, welcher Standard jetzt von seinem Spiel unterstützt wird. Es läuft einfach alles. Und das ist natürlich sensationell. Es gibt einige auf stereoskopische Spiele spezialisierte Seiten aus dieser Ära, die teilweise auch noch online sind. Und die bejubeln diese Karte als die beste Lösung und mit anderen Worten, jetzt ist die Revolution da, die 3D-Revolution, das wird sich durchsetzen, das wird der neue Standard. Die Presse sieht das zum Teil ganz ähnlich, die PC Player 1198 schreibt da jubelnd von der Rückkehr der Shutterbrille. Das Jahr 98, ja, da gibt es die überhaupt erst seit ein paar Jahren auf dem PC, aber jetzt kehrt sie schon zurück. Und das Ergebnis, das Spielerlebnis sei mehr als beeindruckend. Der Monitor scheint mit einem Mal 2 Meter tief zu sein. Der Spielspaß nehme ungeahnte Dimensionen an und der Tester geht sogar so weit, er wolle nie wieder zu zweidimensionalem 3D zurückkehren. Ich weiß nicht, ob er das zwangsläufig auch gemacht hat oder nach wie vor mit seiner Metabyte-Karte spielt.
Vermutlich, ja, aus Trotz. Der sitzt in seinem Keller und spielt immer die gleichen Spiele mit der Metabyte-Karte, weil was anderes braucht er nicht mehr.
Die Auswahl ist ja auch groß genug.
Ja, ja, alle Spiele dieser Ära, die eine Voodoo-Karte unterstützen, weil das ist natürlich wieder der Pferdefuß an dem Ganzen, mal abgesehen davon, dass du hier natürlich eine Grafikkarte dazu kaufst in dem Paket, also die günstigste Lösung ist das sicher nicht, aber muss natürlich Voodoo-Karten, also Glide, unterstützen und wir sind ja hier in dieser Ära jetzt bei den ausgehenden 90ern, wo der Stern von 3DFX dann schon wieder sinkt. Die Lösung, die jetzt kommt, die fällt den 3D-Kartenherstellern, also den 3D-Brillenherstellern, ein bisschen in den Schoß. Denn das, was die sich ja seit Ewigkeiten wünschen eigentlich, ist irgendeine Standardisierung bei diesem ganzen Grafikkarten-Wahnsinn. Und die deutet sich ja jetzt an und bahnt sich den Weg über Microsoft und die Direct-3D-Schnittstelle. Also wir haben hier in den ausgehenden 90ern noch die Rivalität zwischen dem Glide-Standard und dem Direct-3D-Standard. Aber wir wissen ja, wie die Geschichte weitergegangen ist. Glide war dann auf dem Weg nach draußen und DirectX mit Direct3D hat sich durchgesetzt und das bedeutet natürlich, dass also Hersteller von solchen Shutterbrillen jetzt nicht mehr auf das Metall runtergehen müssen, also auf die einzelne Grafikkarte, sondern sie können sich einfach an die Schnittstelle anflanschen.
Genau, und das ist, wie du schon gesagt hast, jetzt Direct3D, das sich sehr schnell durchsetzt. Ich finde es rückblickend immer wieder erstaunlich, wie kurz diese Voodoo-Ära war. Wir haben das damals wahrgenommen als eine neue 3D-Realität quasi. Voodoo war der Standard. Wir sprechen von der Voodoo-Spiele-Ära, die alle Spiele in die dritte Dimension gehoben hat. Wir sprechen jetzt nicht von der stereoskopischen 3D-Grafik, sondern einfach nur von der 3D-Darstellung auf dem Monitor von dreidimensionalen Welten. Aber genau genommen währte diese Voodoo-Ära nur ungefähr 3 Jahre. So von Ende 96 bis, naja, Ende 99, Anfang 2000, da war es auch schon wieder vorbei und die Firma 3DFX war auch schon bald wieder pleite. Das ist ein Thema für einen anderen Podcast, aber ich wollte es nur mal erwähnen, rückblickend, wie wahnsinnig kurz diese Ära doch damals war. Mhm. Und sehr schnell hat sich dann eben Direct3D durchgesetzt, dieser Microsoft-Standard, der sich ja bis heute hält. Aber die 3D-Brillenlösung der Wahl war für diesen Direct3D-Standard eben nicht die Metabyte-Lösung. Die hat sich ein bisschen zu sehr eingeschossen auf die Voodoo-Karten. Und die allein verkauften Brillen, die übrigens von H3D stammten damals, die liefen ja auch nur mit Voodoo-Karten. Und die eigenen Angebote enthielten auch immer nur Voodoo-Karten. Da haben sie also rückblickend aufs falsche Pferd gesetzt. Denn das richtige Pferd wäre eben Nvidia gewesen, der große 3DFX-Konkurrent, der sich dann mit der Unterstützung von Direct3D durchgesetzt hat. Und die Brille, die das richtig erkannt hat und auf diesen Direct3D-Zug aufspringt, das ist die, die den meisten Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich am geläufigsten ist. Das ist nämlich die Elsa Revelator von der deutschen Firma Elsa. Und die kommt im März 99 auf den Markt. Es gibt einige zeitgenössische Berichte, in denen behauptet wird, sie wäre baugleich mit der H3D-Brille. Das ist sie aber nicht, aber soweit ich weiß, stammt sie aus derselben Fabrik. Da gibt es also durchaus Ähnlichkeiten. Sie ist aber leichter als die H3D-Brille und andere. Sie ist besser verarbeitet. Ich habe auch eine hier, die macht einen einigermaßen gut verarbeiteten Eindruck. Sie hat etwas breitere Sichtfenster, also etwas größere LC-Flächen. Und sie ist billiger. Die Revelator kommt auf den Markt zum Preis von 99 D-Mark für die kabelgebundene und die drahtlose kostet 149. Und diese Ice-Cream-Lösung, die ja auch die H3D-Brille verwendet, die kostet hierzulande das Doppelte. Das heißt, die Elsa-Brille ist nicht nur besser, sie ist auch billiger. Die technische Basis ist im Grunde die gleiche wie bei Metabyte, bei den Wicked 3D-Modellen. Die funktioniert auch über den Treiber, aber diesmal ist es eben kein Gleittreiber für eine Voodoo-Karte, sondern es sind Treiber für Nvidia-basierte Karten. Zuerst nur für Elsa-eigene Karten, denn Elsa ist ja zu dieser Zeit bekannt als Hersteller von Computerzubehör. Unter anderem bauen die ja auch Nvidia-basierte Grafikkarten. Später kommt allerdings noch ein Treiber raus, der alle anderen Nvidia-Karten, egal von welchem Hersteller, ebenfalls unterstützt. Das sind die Riva TNT und TNT 2 Grafikchips in dieser Ära. Die GeForce gibt's ja da noch nicht. Das heißt, wir haben jetzt eine 3D-Brille, die gut funktioniert, die gut verarbeitet ist, einigermaßen bequem. Sie ist günstig, zumindest hierzulande. Ich weiß nicht, wie die Verfügbarkeit in den USA aussah, aber hier war sie relativ leicht zu kriegen und für relativ wenig Geld. Und die eine quasi universelle Spieleunterstützung hat, solange das Spiel auf Nvidia-Karten basiert und Direct 3D als Schnittstelle benutzt. Und tja, das tun eigentlich zu dieser Zeit im ausgehenden 20. Jahrhundert fast alle, denn Glide und 3DFX sterben ja langsam aus.
Na, das klingt doch so, als seien wir jetzt in der Situation angekommen, die sich die Shutter-Brillenhersteller von Anfang an gewünscht haben, nämlich eine Situation, in der wir eine breite Unterstützung von 3D-Spielen eigentlich gewährleistet haben und damit also dieses ursprüngliche Problem, das in der Mitte der 90er die Shutter-Brillen stark zurückgeworfen hat, nämlich mangelnder Spielesupport, gelöst ist. Und wie eigentlich immer in dieser Ära ist die Fachpresse, also vor allem die Spielepresse, sehr aufgeschlossen gegenüber dieser Entwicklung. Wir sind ja jetzt schon in der Zeit, wo es die GameStar gibt, das Magazin, bei dem auch ich damals gearbeitet habe. Und in der Ausgabe 799 zum Beispiel, da schrieben wir in der GameStar, dass diese Elsa Revelator ein dolles Ding sei und dass die Tiefe, die räumliche Tiefe sehr gut definiert sei. Man habe den Eindruck, in ein Aquarium zu blicken. Also vermutlich ist da nicht unbedingt das Verschwommene gemeint eines Aquariums, sondern eher die Tiefenwirkung. Also das scheint gut anzukommen. Mehr noch Anfang nächsten Jahres in der GameStar Ausgabe 3 2000 gibt es dann eine Vorschau auf die Hardware-Trends der Zukunft und dort führten wir damals also die Shutterbrillen, die räumliche Tiefe beim 3D-Spielen als einen der großen Trends mit auf. Ja, und jetzt müssen wir mal konstatieren, Henna, was ist geworden aus diesem Trend? Wo sind sie denn jetzt, die Shutterbrillen?
Ja, bevor wir das auflösen, kannst du dich denn daran erinnern damals, speziell an die Elsa-Brille und an diesen neu aufkommenden 3D-Trend, der dadurch losgetreten wurde, diese Wiedergeburt der LC-Shutterbrille auf dem PC? Hat dich das mitgenommen? Hat dich das damals interessiert?
Nein, ich kann mich auch nicht erinnern, damals in der GameStar-Redaktion jemals eine 3D-Brille auf der Nase gehabt zu haben für irgendeinen Test oder sowas. Vielleicht war es der Fall, aber ich habe keine Erinnerung daran. Ich glaube aber auch, dass ich durch die Erfahrung mit dem Cyberboy, die ja da bei mir erst kurze Zeit zurücklag, ein paar Jahre zurücklag,
alles kaputt gemacht,
ziemlich verbrannt war für das ganze Jahr. Mhm.
Nun ja, jetzt können wir es ja auflösen. Das ging nicht so gut aus. Ganz offensichtlich ging es den meisten wie dir. Die hatten nicht so gute Erfahrungen gemacht, egal ob mit dieser Brille oder mit einer Verwandten. Du hast ja gerade schon diesen Hardware-Ausblick aus der Ausgabe 3 2000 zitiert, wo es dann heißt, die 3D-Brillen würden ja künftig zur Grundausstattung jedes ambitionierten Spielers gehören. Gehen wir ein Jahr weiter. Anfang 2001 gibt es wieder so einen Hardware-Trend-Artikel über das neue Jahr. Und da wird die 3D-Brille mit keiner einzigen Silbe mehr erwähnt. Also das, was jetzt die Grundausrüstung sein sollte, findet nicht mehr statt.
Ja, ist ja dann kein Trend mehr, ne? Ist ja dann Realität.
Stimmt.
Deswegen war kein Wort mehr wert, weil wir alle die Brille auf der Nase hatten.
Ach so, die meisten Leser saßen also vor der Zeitschrift mit dieser Brille auf den Augen. Und
ja, haben die 3D-Version der Games dann natürlich vor Augen gehabt.
Nee, es geht ziemlich schnell vorbei. Ich kann leider keine seriösen Verkaufszahlen zitieren. Es sah aber ganz offensichtlich nicht so gut aus. Elsa hat zwar selbst noch ein bisschen durchgehalten, aber andere Firmen hatten nicht so ein angenehmes Schicksal. Die meisten Hersteller, die sich versucht haben, ganz zu Beginn an eigenen 3D-Brillen, sind wieder vom Markt verschwunden. Im November 98 trifft es Kazan, diesen koreanischen Hersteller, der quasi die erste 3D-Brille mit etwas breiterer Unterstützung auf den Markt gebracht hat, nach dem 3D Magic Set. Ebenfalls im November 98 rafft es H3D dahin. Im Mai 99 kommt dann Metabyte, oder zumindest verlassen die den Hardware-Markt. Die Firma Metabyte gibt es nach wie vor, aber sie verkaufen halt keine 3D-Brillen mehr. Und verkauft diese ganze 3D-Treiber und Brillentechnik an Nvidia. Und was die damit machen, dazu kommen wir später noch. Elsa lebt noch ein bisschen, die sind erst im Jahr 2002 insolvent, bevor sie dann noch kurz wiederbelebt werden und dann nochmal insolvent sind, aber das ist wieder ein Thema für sich. Was mit den Revelator-Brillen passiert, ist ganz interessant und daran habe ich auch tatsächlich persönliche Erinnerungen, nämlich die wurden im Jahr 2000, da war die ja gerade mal seit einem Jahr auf dem Markt, für 49 D-Mark an den BP-Tankstellen verkauft.
Hast du, echt?
Weißt du das noch?
Nee, habe ich keine Erinnerung dran. Aber das ist ja hart.
Ich habe selbst an diese ganze 3D-Brillen-Ära nur relativ wenig Erinnerung, aber daran erinnere ich mich, dass die plötzlich bei den Tankstellen verkauft wurden. Also für die, die das nicht mehr wissen, BP ist ein Unternehmen, das unter diesem Namen damals auch eigene Tankstellen in Deutschland betrieben hat. Sie waren in so einem charakteristischen Grün gehalten. Die heißen heute alle Aral. Aber damals war das eine weit verbreitete, weit verzweigte Tankstellenkette. Ja, und da gab es dann plötzlich halt auch 3D-Brillen. Wie auch immer. Ich habe mir das gemerkt, weil ich das so kurios finde. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Computerzubehör an einer Tankstelle zu kaufen. Ich kann es mir nur so erklären, dass das nun mal diese Ära war, rund um das Jahr 2000, mit dem großen IT- und Computer- und Gaming-Boom, der dann auch spektakulär in der Dotcom-Blase geplatzt ist, in dem alle Hersteller, egal woher sie kamen und aus welcher Branche, ein bisschen was von diesem Kuchen abhaben wollten und meinten, na, mit diesem Computerzubehörkram könnten sie auch ein bisschen Geld verdienen. Ich wollte es aber genauer wissen und habe insgesamt drei verschiedene damalige Entscheidungsträger von Elsa, der damaligen Firma Elsa, angeschrieben. Die wollten aber alle nicht mit mir über die Revelator sprechen, leider.
Okay, da muss der Stachel, der Schmerz ja ganz schön tief sitzen. Eieiei.
Der wird ja auch noch tiefer, denn 2002, sagte ich ja schon, ist die Firma insolvent. Kurz vorher verramschen sie aber noch ihre Restbestände an der Revelator-Brille, denn ganz offensichtlich sind sie an den Tankstellen nicht alle losgeworden, an Trucker und besoffene Jugendliche, die nachts Bier kaufen. 2002 werden die Restbestände verramscht, mitsamt TNT2-basierten AGP-Grafikkarten, die auch nicht mehr so ganz taufrisch sind, in einigen Lidl-Märkten für 15 Euro. Grafikkarte plus Brille.
Schnäppchen.
Also der nächste Schritt wäre nur noch Beilage zum Yps-Heft gewesen. Billiger geht's gar nicht mehr.
Genau. Ja, also das ist natürlich schon ein trauriger Punkt für diese Technologie, für die Shutterbrillen, die ja doch dann nochmal zum Höhenflug angesetzt hatten zu den ausgehenden 90ern und dann aber doch eine ziemliche Bruchlandung hingelegt haben. Bevor wir dann nochmal skizzieren, wie es mit dieser Shutterbrillentechnologie dann noch weiterging bis in die Jetztzeit, wäre die spannende Frage aus meiner Perspektive, woran liegt's dann eigentlich? Also warum haben sich die Shutterbrillen, die ja doch ordentlich funktioniert haben, müssen wir jetzt mal festhalten, für so einen räumlichen Tiefeneffekt auf dem PC, warum haben sich die nicht als Standard durchgesetzt?
Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe an Gründen. Und der Grund, der den meisten nennen und der ganz offensichtlich ist, weil er direkt vor unseren Augen ist, das ist die Brille selbst. Das liest man auch immer wieder, das ist natürlich dann nicht unbedingt repräsentativ, aber wenn man sich die Foreneinträge ansieht, die Kommentare, die unter Newsmeldungen stehen zur Ankündigung von neuen 3D-Brillen, egal ob in den 90ern oder bei den 2000ern, was jeder Zweite schreibt, ist eigentlich: 3D mit Brille finde ich doof, weckt mich mal, wenn das auch ohne Brille funktioniert. Ich will mir nicht irgendwas auf die Nase setzen müssen, um spielen zu können. Das ist für mich Unterhaltung und Entspannung. Da muss ich nicht irgendwas, was mir an der Nase rumdrückt, noch vor den Augen haben. Das ist ein ganz wesentliches Problem, denke ich. Die sind nun mal nicht besonders bequem. Es gibt diesen zusätzlichen Schritt, den man gehen muss, sich die Brille auf die Nase zu setzen, bevor man spielt. Das alleine kann es aber eigentlich nicht sein, denn die meisten haben auch kein Problem damit, sich ein Headset aufzusetzen. Und die Brillen sind ja im Laufe der Jahre immer bequemer geworden. Ich glaube, dass es nicht das einzige Problem ist. Aber nochmal kurz zu diesem Brillenproblem. Es gibt eine seriöse und repräsentative Umfrage zu dem Thema, wie sehr diese Brillen störend sind. Nicht aus dem Spieleumfeld, da geht es ums 3D-Kino, aber das Phänomen ist ja nun mal überall gleich, egal wo man sitzt. Das ist eine Umfrage der Universität Babelsberg zum Thema 3D-Kino im Jahre 2009. Und dieser Umfrage zufolge sagten 37% der Befragten, sie würden die Brille als störend empfinden. Und jene, die noch nie eine auf der Nase hatten, sagten, sie würden erwarten, dass es sie stört, 46%. Fast jeder Zweite sagt, die Brille nervt. Und das ist eine ganz schlechte Ausgangslage für ein Produkt, glaube ich.
Ja, das ist eine schlechte Ausgangslage. Zumindest muss dann da ein sehr deutlicher Mehrwert existieren, damit man bereit ist, diesen Nachteil in Kauf zu nehmen. Es gibt ja am Produkt an sich, an der Brille an sich, noch weitere Nachteile, die damit verbunden sind. Gerade in den ursprünglichen, in den frühen Brillen haben wir durchaus noch ergonomische Probleme. Wir hatten schon erwähnt, die haben keinen guten Tragekomfort, die sitzen auch nicht gut am Kopf. Die meisten Brillen dieser Ära, auch mein Cyberboy zum Beispiel, kommen mit einem separaten Halteband, also so einem Kopfband, mit dem du die Brille nochmal extra festzurren kannst, damit die dir beim Spielen auch nicht runterrutscht. Wir haben aber natürlich auch das Problem, dass diese LC-Gläser, die da drin sind, ganz ähnlich wie bei den polarisierten Brillen, die man im Kino auf dem Kopf hat, die machen das Bild halt ein bisschen dunkler. Das ist bei diesen Shutterbrillen durchaus auch so, weil diese LCs nicht das vollständige Licht durchlassen. Das wird immer ein bisschen abgemildert. Das ist jetzt ein vergleichsweise kleiner Komfortverlust, aber es wirkt ein bisschen dunkler, es wirkt nicht mehr so kontrastreich und farbecht.
Ein anderes Problem, was wir ja schon angerissen haben, ist der Spielemangel, insbesondere bei den ersten Generationen, in den frühen und Mitte der 90er Jahre. Da haben wir ja schon beschrieben, dass einige von den frühen Brillen nur von den Spielen unterstützt wurden, die quasi der Packung beilagen. Und das ist ja ganz schlecht für ein Produkt, das so viel Geld kostet. Da hat man sich hoffnungsfroh gerade quasi die Zukunft gekauft und auf die Nase gesetzt. Und hast zwei Spiele durchgespielt oder mal ausprobiert und dann gibt es nichts Neues, dann gibt es keinen Nachschub mehr und dann liegt die Brille nur noch da vor deinem Monitor und verstaubt und jedes Mal, wenn du vor dem Rechner sitzt und spielst, dann siehst du diese Brille und ärgerst dich darüber, dass du das Geld nicht lieber investiert hast in einen größeren Monitor oder eine schnellere Grafikkarte. Von der hättest du viel mehr als von dieser Brille, die nur darauf wartet, dass irgendwann mal zufällig ein kompatibles Spiel rauskommt. Und das ist natürlich vernichtend für so ein Produkt. Das ist ja so oft so bei technischen Innovationen, dass sie sich nicht durchsetzen, weil der Content fehlt, weil die kompatible Software fehlt. Und das ist hier ganz stark der Fall bei der ersten Generation der Brillen. Und selbst bei den etwas späteren, die dieses Problem versuchen zu umgehen, haben wir zuerst noch die Beschränkung auf die Gleitbasierten Spiele. Später ist es natürlich nicht mehr so groß bei den Elsa-Karten und dem, was danach kommt. Da laufen dann praktisch alle Spiele. Aber da ist es ja für viele Käufer vielleicht auch schon vorbei. Wie du sagst, dich hat das auch nicht mehr interessiert, was Elsa da gemacht hat. Für dich war das Thema 3D-Brille da schon verbrannt, wenn man die Erwartung hat, ach, da laufen die Spiele sowieso nicht mit, die ich spielen will. Und nicht nur die Software muss ja mitspielen und kompatibel sein, sondern die Hardware auch. Und da gab es ja nun mal keine einheitlichen Standards. Die Brillen, die Controller, die Adapterkabel, die Treiber waren nicht austauschbar. Du konntest nicht einfach in den Laden gehen, wenn dir deine alte Brille zu unbequem war und dir eine neue kaufen. Du musstest ein komplett neues Set kaufen, mit dem dann aber höchstwahrscheinlich deine bestehenden Spiele nicht mehr funktionierten. Wenn du Pech hattest, musstest du auch noch eine neue Grafikkarte dazu kaufen. Es reicht eben nicht, sich einfach eine Brille zu kaufen, aufzusetzen und dann in die dritte Dimension abzutauchen. Man braucht auch noch eine passende Grafikkarte, man braucht die passenden Treiber, brauchst einen passenden Monitor, was alles andere als selbstverständlich ist. Und wenn du dann auch nur eine Komponente austauschst, dann kann es gut sein, dass die nicht mehr kompatibel ist und das ganze 3D-Kartenhaus in sich zusammenfällt. Wenn ich 1995 so eine Kazan 3D-Brille mit ISA-Controller-Karte gekauft habe, da muss man nämlich noch eine Karte in den Rechner einbauen, neben der Grafikkarte, und 97 steige ich auf einen neuen PC um, der keine freien ISA-Slots mehr hat, weil ich den einzelnen vielleicht für meine Soundkarte brauche, ja, dann ist die Brille halt raus. Und wenn ich 99 mir eine Elsa Revelator kaufe, aber 2001 steige ich auf einen LC-Bildschirm um, LCD, zu dem Problem kommen wir gleich noch, warum das nicht funktioniert, da ist die Brille raus. Und das ist ziemlich bitter, vor allem in einer Industrie, die so kurze und schnelle Upgrade-Zyklen hat. Wie schnell hat man sich in den 90ern insbesondere eine neue Grafikkarte gekauft oder einen komplett neuen PC, um die neuesten Spiele spielen zu können? Und wenn dann jedes Mal die 3D-Brille auf der Strecke bleibt, während ich die andere Peripherie in der Regel jahrelang weiter benutzen kann, Monitor, Maus, Tastatur, Drucker und so weiter, das ist schon ganz schön schwach und ganz schön bitter. Und das Geld investiert man nach so einer Erfahrung wahrscheinlich nicht so schnell nochmal.
Das sind alles gute Punkte, die jetzt insbesondere natürlich für die frühere Generation gelten. Vieles von diesen ganzen Problemen wird ja dann ausgeräumt im Laufe der Entwicklungsgeschichte, die wir skizziert haben. Es gibt inhärente Nachteile dieses technologischen Prinzips der Shutterbrille, die auch zum Tragen kommen und die nicht so ohne weiteres auszuräumen sind. Wir reden ja jetzt hier noch über Brillen, die an Röhrenmonitoren funktionieren. Du hattest es gerade schon angedeutet, das wird noch ein großes Problem werden auch für die Shutterbrillen. Also, dass sich das ändert, dass wir dann auf LCD-Monitore gehen. Aber hier haben wir noch Röhrenmonitore und Röhrenmonitore ist ja ein Kathodenstrahl, ne, der auf diese Bildfläche, auf diese Leuchtfläche trifft und da dann Bildpunkte zum Glühen bringt. Und die meisten Röhrenmonitore, wenn sie nicht wirklich Hightech sind, die haben ein leichtes Nachglühen. Also auch wenn dieser Punkt nicht mehr von dem Kathodenstrahl berührt wird, dann glüht er trotzdem noch ein bisschen nach. Für die Shutterbrillen bedeutet das, dass es zu einem Phänomen kommt, das man Ghosting oder Crosstalk nennt, nämlich dass, obwohl die Brille ständig die Bilder hin und her wechselt, dass noch ein bisschen etwas von dem Bild für das andere Auge auf dem Röhrenmonitor nachglüht, also dass noch ein leichtes Nachbild bleibt. Und im 3D-Bild heißt es dann, dass man also wie noch eine Art Schatten, einen Geist, deswegen auch dieses Ghosting, des Bildes für das andere Auge sieht und dann doch wieder nicht den Eindruck von einem einzelnen Bild hat, sondern von zwei getrennten, zumindest ganz leicht. Das etwas Seltsame daran, also für mich als technischen Laien, ist, dass zumindest nach dem, was ich gelesen habe, dieses Problem stärker wird, je höher die Bildfrequenz ist. Man sollte ja annehmen, dass es eigentlich umgekehrt sein sollte, also dass das zu lösen ist, indem man halt einfach die Monitorfrequenz hochdreht. Aber scheinbar löst es das Problem nicht, im Gegenteil. Und es tritt natürlich auch immer dann besonders stark auf, wenn man ein besonders kontrastreiches, leuchtendes Bild hat, was man in Computerspielen ja auch gerne mal haben möchte. Und das scheint ein inhärentes Problem von dieser Shutter-Technologie zu sein, das man so ohne weiteres nicht lösen konnte damals.
Ja, die Güte des 3D-Eindrucks hängt ganz stark ab vom Spiel. Das geht ja auch aus den Presseberichten hervor und das zeigte sich jetzt beim Wiederspielen mit allen Brillen und mit allen Spielen. Nicht alle Spiele eignen sich gut für die 3D-Brille. Die allermeisten leiden mal mehr, mal weniger unter Doppelbildern. Das liegt teilweise an diesem Ghosting-Problem, das du beschrieben hast, also dass ein Auge Bildinhalte sieht, die gar nicht dafür bestimmt sind. Das ist ein technisches Problem. Das größere Problem ist aber ein biologisches. Die Augen sind nicht wie beim klassischen Spielen in 2D immer auf das gleiche Objekt fixiert, also auf den Monitor, völlig egal, was darauf gerade zu sehen ist. Beim Spielen in 3D müssen die Augen ständig refokussieren auf das betrachtete Objekt, abhängig davon, wie weit es entfernt ist. Und das strengt enorm an und es kostet Zeit. Das ist bei Rennspielen nicht so problematisch, da blicke ich die meiste Zeit auf dasselbe Objekt, nämlich auf das Auto. Ich habe zum Beispiel Pod ausprobiert, diesen DOS-Rennspielklassiker, und Blur. Beides funktionierte einigermaßen gut, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat. Aber bei Shootern und bei ähnlichen Actionspielen, da ändert sich ja nun mal ständig der Bildinhalt und die Perspektive. Ich blicke mich um, ich blicke auf und ab, Granaten fliegen auf mich zu. Jedes Mal müssen sich die Augen erst dran gewöhnen und refokussieren. Und bis das passiert ist, sehe ich halt alles doppelt. Und dann kommen ja bei vielen Spielen auch noch die Einblendungen hinzu. Gesundheitsanzeige, Munition, Wegmarkierung, Fadenkreuz, Zeiteinblendungen im Rennspiel, Menüs im Strategiespiel. Und die überfordern die Augen vollständig. War zumindest in meinem Praxistest so. Normalerweise sehe ich sowas aus dem Augenwinkel, aber im 3D-Modus sind ja auch diese simplen 2D-Texte für meine Augen 3D-Objekte, auf die sie sich erstmal scharf stellen müssen. Die schweben vor dem gesamten Spielgeschehen und darauf muss ich mich erstmal einlassen, damit ich das scharf sehen kann. Und das kostet Zeit, die habe ich aber nicht im Rennen und nicht im Gefecht. Ich habe Supreme Commander ausprobiert. Ich konnte die Ressourcenanzeigen partout nicht lesen, egal wie lange ich meine Augen gequält habe. Da müsste ich also wahrscheinlich noch eine Weile im Nvidia-Treiber rumspielen, bis das irgendwann mal erträglich aussieht. Zum Glück verzichten ja einige Spiele komplett auf Einblendungen, aber Probleme gibt's dann trotzdem. Tomb Raider, das ja immer in allen Teilen für seinen 3D-Effekt gepriesen wird, auch bei GameStar, das ging bei mir gar nicht, denn die Distanz zu Lara ist ja immer die gleiche, das ist ganz angenehm, aber wenn ich mich mit ihr einer Wand nähere, dann zoomt die Kamera an sie ran und dreht sich so ein bisschen um Lara rum und dann habe ich plötzlich ihre Haare im Gesicht. Und auf diese extreme Nahansicht ist die Engine des Spiels, also in meinem Fall war es Angel of Darkness, ohnehin nicht unbedingt zu empfehlen, offensichtlich gar nicht vorbereitet. der Unterschied zwischen den beiden Perspektiven für links und rechts war viel zu groß. Es war über den halben Bildschirm verteilt. Die linke Lara war am linken Rand und die rechte Lara war kaum noch zu sehen, weil sie durch den Monitorrand abgeschnitten wurde. Also damit konnte die Engine gar nicht umgehen und meine Augen erst recht nicht.
Das ist ein sehr guter Punkt und einer, der mir vorher auch nicht klar war, bevor ich dein Dossier dazu gelesen habe, aber der mir sehr zwingend erscheint, dass ein 3D-Film von vornherein idealerweise dafür gemacht, gedacht und komponiert ist, dass dieser 3D-Eindruck entstehen soll und dass er möglichst gut auch als solcher dann wirkt im Kino und konsumierbar ist. Das geht natürlich bei einem Medium, das linear ist und also von vorne bis hinten genau dem Zuschauer das zeigt, was gesehen werden soll. Wunderbar. Bei einem interaktiven Computerspiel geht das nicht. Das kann viel weniger gut vorhersehen, was der Spieler eigentlich sieht, weil es interaktiv ist. Und die Spiele sind halt einfach nicht dafür gemacht. Ein Spiel wie ein Quake oder ein Tomb Raider ist nicht für eine tiefenwirkende Darstellung gemacht und das merkt man auch daran. Und das ist ein ganz simples, aber für mich sehr präsentes und schlagendes Bild. Nämlich so ein Computerspiel kann mit diesem Stereo-Sehen, mit so einer Shutterbrille immer nur eine Tiefenwirkung in den Monitor hinein darstellen und nicht aus dem Monitor hinaus. Also dieser klassische 3D-Film-Effekt, dass da irgendetwas aus der Leinwand auf dich zugeflogen kommt, das existiert im Computerspiel nicht im 3D-Spiel. Und zwar deswegen, weil die 3D-Engines immer nur die 3D-Architektur berechnen, hinter das Bildschirmglases sozusagen. Weil warum sollten sie auch irgendwas berechnen, was davor liegt aus ihrer Sicht, ist ja sowieso nicht darstellbar, kostet nur Rechenleistung. Und wenn das Spiel nicht dediziert auf einen 3D-Effekt gebaut ist, dann wird sowas einfach überhaupt nicht berechnet und kann damit auch nicht dargestellt werden. Und auch das ist einer der Gründe möglicherweise, warum der 3D-Effekt bei den Spielen in der Ära nicht so eindrucksvoll ist, wie man sich das vielleicht das vorstellt oder wie man es vielleicht aus dem Kino oder dem IMAX kennt, weil es eben nur in die Tiefe geht, aber nicht auch in die Nähe an unser Auge heran.
Genau, es ergibt ja auch, je nachdem welches Spiel es ist, in vielen Fällen überhaupt keinen Sinn, irgendetwas vor dem Monitor schweben zu lassen. Insbesondere bei der First-Person-Perspektive, die ja nun mal besonders immersiv ist. Und um Immersion geht es ja hier. Also wenn ich einen Shooter aus einer First-Person-Perspektive spiele, dann entspricht ja das, was das Spiel mir zeigt, dem, was die Spielfigur sieht. Ich blicke also durch die Augen der Spielfigur. Wenn nun eine Kugel oder eine Granate oder ein Monster direkt vor mir schweben soll, also aus dem Monitor heraustreten, dann müsste sie ja durch die Augen der Spielfigur hindurchwandern und durch den Kopf. Das mag in einem Shooter durchaus denkbar sein, dass da mal eine Kugel durchschlägt, aber so ist es ja nicht gedacht. Und es ergibt keinen Sinn, dass die Spielfigur etwas sieht, was hinter ihren Augen stattfindet. Also da ist einfach nichts. Und wie du schon gesagt hast, die 3D-Engines können damit auch gar nicht ohne weiteres umgehen. Und das ist ja aber genau der Effekt, den man sich aus dem Kino verspricht oder aus dem IMAX oder wo auch immer, wo man sich so Naturfilme in 3D anguckt und die schönen Fische über dem Korallenriff dann plötzlich über den Sitzen im Kino zu schweben scheinen und die Leute wie die Bekloppten danach greifen. Das haben wir alle schon gemacht im Kino, muss man sich nicht schämen. Dieser Effekt, der ja auch suggeriert wird durch die Werbung dieser 3D-Brillen und durch die Verpackungen, wo immer grundsätzlich ein Monitor zu sehen ist, aus dem etwas herausquillt oder ein Flugzeug herausfliegt oder so, diesen Effekt, den die Werbung verspricht und den man sich selbst verspricht, nachdem man ihn im Kino kennengelernt hat, kann diese Grafikkartentechnik, diese 3D-Brillentechnik nicht liefern. Und das führt natürlich zu enttäuschten Erwartungen.
Ja. Aber der eigentliche Sargnagel, würde ich sagen, zumindest in dieser Ära, das, was mir am überzeugendsten erscheint, ist eine Veränderung, die wieder auf technischer Natur stattfindet. Und das ist das, was du schon angedeutet hast, nämlich, dass sich die Monitortechnologie verändert. Das wäre auch jetzt durch unsere Erzählung wieder präsent geworden, was für ein Zeitalter technischer Revolution die 90er Jahre waren für uns PC-Spieler, was wir da alles an Technologien jetzt reingepresst haben in diese Ära und was sich da an Standards geändert hat, ist schon der Wahnsinn. Und jetzt sind also die Monitore dran, denn der Röhrenmonitor, der gute alte, ist auf dem Weg nach draußen. Warum, Henne, ist das ein Problem für die Shutterbrillen?
Da gibt es gleich zwei Probleme. Das eine, was in dieser Diskussion meistens erwähnt wird und herangezogen wird als Problem für die Shutterbrillen, ist die Trägheit. Diese LC-Displays sind einfach nicht schnell genug, zumindest in dieser Ära, in den späten 90ern und frühen 2000ern. Die schaffen es nicht, 120 Hertz pro Sekunde darzustellen oder noch mehr, was sie aber müssten für ein flimmerfreies 3D-Bild. die kommen in der Regel auf 50 oder 60 Hertz und das war's. Das heißt, wenn man das noch halbiert, damit jedes Auge sein eigenes Bild zu sehen bekommt, dann ist man bei 25 oder 30 Hertz und das flimmert ganz arg.
Ja.
Das ist das eine Problem. Das lässt sich natürlich lösen und das wird ja auch mit der Zeit gelöst. Da werden die Monitore ein bisschen schneller. Heute sind wir ja bei Gaming-Monitoren, die 144 Hertz schaffen und noch mehr. Aber es gibt noch ein anderes, ein konstruktiv bedingtes Problem. Diese LC-Displays, wie die funktionieren, das haben wir ja vorhin schon beschrieben, mit den Kristallen, die in der Flüssigkeit rumschwimmen und zwischen zwei Scheiben festgehalten werden. Das ist aber nur ein Teil des Aufbaus. Was ich vorhin verschwiegen habe, da sind auch noch Polfilter im Spiel. Also die Technik, die bei dieser Polarisationsbrillentechnik zum Einsatz kommt, die findet sich auch in ähnlicher Form bei den LC-Bildschirmen. Vor und hinter dieser Glasscheibe, die diese Flüssigkristalle enthält, sitzt jeweils eine Schicht, die das Licht entsprechend filtert auf ihre Polarisation hin. Das liegt daran, verkürzt dargestellt, dass diese LC-Technik, also die Ablenkung der Lichtwellen durch die Flüssigkristalle, nur mit polarisiertem Licht funktioniert. Die müssen also eine bestimmte Ausrichtung, eine Polarisation haben, damit das überhaupt funktioniert, dieses Schema. Und das heißt, das Licht, was aus dem LC-Monitor, aus dem Flachbildschirm rauskommt, ist in einer bestimmten Weise linear polarisiert. Nun setzen ja die LC-Brillen auf die gleiche Technik. Die haben auch diese Flüssigkristalle und die haben auch Polfilterschichten, weil sie ebenfalls so funktionieren. So funktioniert das Prinzip des Blockierens von Licht oder des Freilassens von Licht oder Durchlassens von Licht nur über diese Polarisation. Wenn nun aber die Polfilterschicht des Monitors nicht der Polfilterschicht meiner Brille entspricht, dann tja, lässt meine Brille das Licht nicht durch und dann sehe ich gar nichts mehr. Es gibt nun aber leider keinen allgemeinen Standard dafür, wie das Licht, das aus dem Monitor kommt, polarisiert sein muss. Also gibt es auch keinen entsprechenden Standard für die Brillen, der sich hätte durchsetzen können. Da ist jeder Monitor anders. Das kann man auch noch ausprobieren, wenn man so eine Brille irgendwo rumliegen hat. Egal, ob eine aus den 90ern oder eine der späteren Generationen. Ich habe hier auch eine. Sie muss auch nicht eingeschaltet oder eingestöpselt sein. Man muss einfach nur so eine, ich habe hier gerade neben mir eine Revelator liegen. Die muss man sich vor die Augen halten und auf den Flachbildschirm gucken und dann den Kopf ein bisschen zur Seite neigen. Ich mache das jetzt gerade mal. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich gerade hier völlig albern mit so einer Brille vorm Rechner sitze. Und wenn ich die Brille um 45 Grad nach rechts bewege, wird das Bild komplett schwarz. Dann sehe ich nichts mehr. Das heißt ganz offensichtlich, damit habe ich den Punkt erreicht, an dem die Polarisation des Monitorlichtes und die Polarisation, die die Brille durchlässt, sich null entsprechen, also um 90 Grad zueinander versetzt sind. Das heißt, es kommt nichts mehr durch. Ja, und damit bleibt das Bild dann schwarz. Und das wollte man den Kunden wohl nicht zumuten, verständlicherweise.
Verständlicherweise. Also wir haben hier eine lange Liste von Problemen, die die Shutterbrillen zu überwinden hatten und teilweise auch überwunden haben. Und ich will an der Stelle schon nochmal festhalten, dass ich das durchaus auch eine bemerkenswerte Leistung finde, mit welchem Nachdruck die Hersteller versucht haben, eine vernünftige Anwendbarkeit und Umsetzbarkeit ihrer Technologie herzustellen. Das ging ja nun doch über, naja, ein halbes Jahrzehnt, mehr als ein halbes Jahrzehnt. Und das in einem Umfeld, in dem sich die Regeln ständig ändern, die Hardware ständig ändert, alles ständig im Fluss ist. Mal spielt es den Herstellern von den Shutterbrillen in die Karten, mal nicht. Ein grundsätzliches Problem, das noch dazu kommt, ist, dass der Mehrwert von dieser tiefen Wirkung, von diesem Guckkastenprinzip, am Ende wohl doch relativ begrenzt ist. Und wir haben das nochmal sehr schlagend erfahren, dann nochmal ungefähr ein Jahrzehnt später, als nämlich die 3D-Fernseher in Mode kamen und die Fernsehindustrie und die Filmindustrie uns Konsumenten versuchte zu überzeugen, dass wir jetzt 3D-Fernseher zu Hause haben müssten, die teilweise auch wieder mit Brillen arbeiten. Teilweise haben wir ja auch autostereografische Lösungen. Das Nintendo 3DS zum Beispiel ist das bekannteste Gerät, bei dem du überhaupt kein Hilfsmittel mehr brauchst. Und nichts davon hat uns Endverbraucher so überzeugt, dass wir sagten, ja, das ist die Zukunft, so muss das jetzt in Zukunft konsumiert werden. Also diese Art von 3D-Sehen, von Tiefenwirkung, ist vermutlich auch einfach per se nicht eindrucksvoll genug, hat nicht genug Mehrwert, um überzeugend zu sein. Und auch im Kino, also ich kenne wenige Leute, die wirklich überzeugte 3D-Filmschauer sind. Den meisten von uns wird's ja aufgezwungen, weil wir keine Alternative haben, als den Film mit dem blöden Glas auf der Nase anzugucken. Unter diesem Gesichtspunkt ist vielleicht dieser ganze Weg ein Irrweg gewesen. Und wir haben ja einen Begriff nun fast schon peinlich vermieden in dieser ganzen Folge. Und das ist der Begriff der Virtual Reality. Denn wenn diese ganze Stereoskopie-Shutterbrillengeschichte mit einem nichts zu tun hat, dann ist es Virtual Reality, was wieder ein anderes Konzept ist, nämlich der Gedanke, dass man da mit einem Headset eintaucht in eine wirkliche virtuelle Welt, die vor allem auch reaktiv ist auf meinen Kopf, auf meinen Blick. Also diese Shutterbrillen haben jetzt zum Beispiel auch überhaupt kein Head-Tracking. Hier verändert sich ja nichts in Abhängigkeit von meiner Bewegung oder auch kein Eye-Tracking oder sowas. Da gibt es teilweise separate Lösungen, die man sich dann auch noch kaufen kann in den späten 90ern. Also man könnte sich da schon ein Setup zusammenstöpseln, aber überzeugend ist das auch alles nicht. Der nächste Schritt ist tatsächlich dann wirklich VR und auch da ist die Hypewelle, die wir inzwischen erlebt haben, wieder abgeflacht. Auch da sind wir noch nicht bei der endgültigen Anwendbarkeit. Aber vielleicht noch ein kurzer Ausblick aus deiner Perspektive, Henna. Wie ging es denn weiter mit diesen Shutterbrillen oder mit dem 3D-Sehen, das jetzt nicht Virtual Reality ist?
Ja, die erfuhren eine weitere Wiedergeburt. Ich habe nicht mehr mitgezählt, aber die 3D-Brille hat wirklich viele Comebacks hingelegt. Und das nächste Comeback ist dann auch das bislang letzte im Jahr 2009. 2009 ist ein ganz entscheidendes Jahr, weil da eben das 3D-Kino wiedergeboren wurde quasi durch Avatar, diesen zeitweise und ich glaube auch aktuell erfolgreichsten Film der Kinogeschichte. Das war nicht der erste neue 3D-Film. Das begann schon Anfang der 2000er mit solchen Filmen wie Spy Kids 3D zum Beispiel, die erstaunlich erfolgreich waren. Und daraufhin hat James Cameron, der berühmte große Regisseur und Filmemacher, entschieden, sein neues Großwerk, dieses Avatar, eben im 3D-Verfahren zu drehen. Und das kam 2009 raus. Und mit diesem Jahr 2009 und mit diesem Film und dem Hype, der darum entstand, gab es auch eine Wiederbelebung oder zumindest den Versuch einer Wiederbelebung der 3D-Brillentechnik sowohl im Heimkino als auch am PC. Im Heimkino mit 3D-Fernsehern und mit DVD-Playern, die 3D-Videos wiedergeben konnten. Und an der Konsole mit der PlayStation 3, für die auch im Jahr 2009 3D-Fähigkeit angekündigt wurde. Microsoft ist ein bisschen später, ist nachgezogen, 2011. Und im gleichen Jahr kam dann auch das 3DS von Nintendo, das du erwähnt hast. Und am PC war es wieder die Shutterbrille, die sich da kurzfristig wieder durchgesetzt hat gegen andere Techniken. Es gab in den 2000ern vorher auch andere Ansätze, die Pull-Filter-Technik für den PC rauszubringen mit entsprechenden Monitoren oder mit Monitoraufsätzen, mit Pull-Filter-Aufsätzen. Das hatte aber alles keine Chance am Markt. Das war zu eingeschränkt. Und was sich dann einigermaßen durchgesetzt hat, war eben wieder die Shutterbrille. Diesmal ausgehend von Nvidia. Die haben sich daran erinnert im Jahr 2008, dass sie ja noch diese Metabyte-Technik rumliegen haben, die sie damals gekauft haben. Die haben auch den entsprechenden Kopf dahinter, den Herrn Cook hieß er, glaube ich, von Metabyte abgeworben. Und jetzt haben sie das Ganze, weil das Thema 3D wieder in aller Munde war, wiederbelebt und eine eigene Brille rausgebracht, die 3D Vision heißt. Und die ist natürlich nur kompatibel mit eigenen Grafikkarten, denn auch in diesem Fall wird alles wieder über den Treiber gelöst. Das war aber eine relativ gute Lösung an sich, denn Nvidia war ohnehin Marktführer, was zumindest Grafikkarten aus dem Spielebereich angeht. Die hatten also eine große Marktpräsenz. Die Technik war einigermaßen ausgereift. Die Brille ist einigermaßen bequem. Sie funktioniert gut. Und sie haben sich auch darum gekümmert, dass es passende Monitore gibt mit entsprechender Polarisation, damit das überhaupt funktioniert mit der Brille, die auch schnell genug sind, also 120 oder 144 Hertz darstellen können. Die haben sie nicht selber hergestellt. Das haben sie den Monitorherstellern überlassen, aber sie haben die dann zertifiziert. Und gab es also im Jahr 2009 eine ganze Schwemme an 3D-Monitoren. 2010 ging das nochmal weiter. Und diese Brille dazu von Nvidia, die universelle Spieleunterstützung über den Nvidia GeForce-Treiber und ein Riesenhaufen an kompatiblen Spielen, weil die Spieleentwickler wieder nichts dafür tun mussten. Das lief ja alles über den Treiber. Also das war an sich ein netter Versuch. Also der beste Versuch bislang, diese Technik dauerhaft zu etablieren. Und das hielt sich ja auch durchaus einige Jahre. Und die GameStar, na, die hat das Thema dann auch wieder für sich entdeckt.
Ich fand es doch bestimmt wieder toll.
Die fand es toll. Im Jahr 2010 gab es wieder den Hardware-Schwerpunkt mit den Trends des Jahres 2010. Und da hieß es, 3D ist der Trend.
Wieder genauso langlebig wie das letzte Mal vermutlich.
Ja, ungefähr. Denn im Jahr 2012 schreiben sie dann, Auch 2012 ist stereoskopisches 3D nur ein netter Effekt, nicht mehr und nicht weniger, vorausgesetzt man kann ihn überhaupt wahrnehmen und einige Stunden am Stück unangestrengt genießen. Das klingt nicht wie eine Empfehlung.
Nee, das klingt nicht wie eine Empfehlung.
Und 2013 im nächsten Hardware-Trend ist dann auch schon keine Rede mehr davon.
Ja, aber dieses Urteil, das ich jetzt mal zusammenfasse als meh, das ist vermutlich eine sehr treffende Beschreibung und ein sehr treffender Schlusspunkt für diese ganze Geschichte der Shutterbrillen 3D-Ära. Bleibt uns vielleicht noch abschließend zu sagen, was mit der Firma Stereographics und dem Herrn Lenny Lipton passiert ist, die ja die Wegbereiter waren für diese Technologie. Stereographics ist 2005 geschluckt worden von einer anderen Firma namens RealD. Und das ist die Firma, die einen Großteil der 3D-Projektionstechnologie und der dazugehörigen Brillen für Kinosäle zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal im Kino in einem 3D-Film sitzt, mit so einer Polarisationsbrille auf der Nase, dann denkt kurz an den Herrn Lenny Lipton und summt vielleicht Puff the Magic Dragon, denn dem habt ihr das zu verdanken, dass ihr diesen Film in 3D schauen müsst.
So ist es. Und die andere Firma von dem anderen großen Protagonisten, den wir schon vorgestellt haben, den Michael Starks, also die Firma 3DTV, die gibt es noch, mitsamt ihrer Website, die aussieht wie von 1997.
Das ist spektakulär, das lohnt sich, die mal anzugucken. Da ist die Zeit stehen geblieben.
Du wirst nicht glauben, wie ich den Herrn kontaktiert habe. Denn auf dieser Website, die sich seit Jahrzehnten nicht geändert hat, ist eine Yahoo-Mail-Adresse. Und du glaubst doch im Leben nicht, dass die noch funktioniert. Tut sie aber.
Ich glaube, ohne ihn jetzt persönlich kennengelernt zu haben, aber er selbst ist vermutlich auch in dieser Zeit stehen geblieben, wäre jetzt meine Vermutung.
Das ist gut möglich. Der blickt aber recht positiv auf diese Ära zurück. Er ist nicht der Meinung, dass das gescheitert wäre. Er selbst hätte durchaus Erfolg gehabt mit dem Verkauf von 3D-Brillen. Andere hätten auch gutes Geld verdient und das ist ja dann auch in Ordnung. Und seine Einschätzung ist, dass Nvidia einfach die Lust verloren hätte oder das ganze Thema 3D-Brillen nur als Ablenkung empfunden hätte. So hat er mir das geschrieben. Und die würden sich lieber auf den professionellen Markt konzentrieren und auf ihre Mining-Karten, also Crypto-Mining. Und damit würden sie ohnehin viel mehr Geld verdienen und deswegen hätten die keine Lust, sich um dieses 3D-Thema noch zu kümmern. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sie haben sich dann irgendwann nicht mehr darum gekümmert. Im Jahr 2019, im April, kam die letzte Treiberversion raus, die noch 3D Vision unterstützt hat und dann war es vorbei. Also wer heute eine 3D-Brille von Nvidia ausprobieren will, ich habe es auch gemacht, der muss einen alten Treiber dafür verwenden und Software-Tricks anwenden, um das nacherleben zu können. Aber mit neuer Hardware und neuer Software funktioniert es nicht mehr. Das gibt heute de facto keine Möglichkeit, mit aktueller Hard- und Software Stereoskopie zu erfahren. Denn auch das in dieses Nintendo-Gerät, das 3DS, ist mittlerweile eingestellt und die Nachfolger haben keinen 3D-Effekt mehr.
Ich bin ja versucht zu sagen, das war's, also mit der Stereo-Technologie auf den PCs oder für die Spiele. Aber wenn uns die Geschichte eines gelehrt hat, dann, dass alles irgendwie wiederkommt. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig mit meinem Urteil. Wer weiß, ob wir nicht in ein paar Jahren oder Jahrzehnten wieder so eine Brille auf der Nase haben werden.
Ist gut möglich, aber vielleicht brauchen wir auch richtige Hologramme oder sowas, bis sich 3D-Grafik wieder durchsetzt, wo wir dann keine Brille mehr brauchen, irgendwas, was die Augen nicht anstrengt, das Holodeck, irgendwas in der Art. Also dann auf jeden Fall. Aber bis dahin, ob wir mit klassischen 2D-Monitoren nochmal stereoskopische Grafik sehen, ich glaube nicht.
Wäre nicht schade drum.
Wie blickst du denn rückblickend auf diese kurze Ära der 90er Jahre? Hat das Spielemedium, die Kunstform Spiel irgendwie vorangebracht, irgendwie geprägt?
Nein.
Oder nein?
Nein, das war ein technologischer Weg. Ich ordne das aber einfach mental ein in dieses offensichtlich nachhaltige und energiereiche Streben der Menschheit insgesamt auf der Suche nach dem perfekten 3D-Effekt. Und diese Queste, die wird weitergehen. Nicht mehr auf diesem Strang, das ist vorbei, würde ich sagen, das ist einfach ausgereizt und das war nicht der Weg, aber im Bereich der Virtual Reality oder der Holographie oder wie auch immer ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen, das wird weitergehen.
Virtual Reality, genau, das gibt es ja nach wie vor, ist vielleicht eines Tages auch mal eine eigene Episode wert. Da gibt es ja auch durchaus interessante Ansätze in den 80ern und 90ern. Das ist übrigens auch die offizielle Erklärung von Nvidia, die sie gebracht haben, als sie diese 3D-Vision-Geschichte eingestellt haben. die Leute, die sich für stereoskopische Darstellung und 3D-Gaming interessieren, die würden das jetzt mit Virtual Reality-Brillen machen.
Ja, das klingt tatsächlich auch einigermaßen einleuchtend. Henna, herzlichen Dank für diese sehr gründliche Aufbereitung und für dieses launige Durchführen durch die Geschichte des 3D-Sehens und der Shutterbrillen.
Sehr gerne. Ich habe aber noch eine Frage an dich.
Gerne.
Zum Abschluss. Weißt du, wie das Gedicht endet, Puff the Magic Dragon?
Es endet traurig. Ne? Der ist doch mit einem Jungen unterwegs, der Puff, und dieser Junge stirbt und er zieht sich in seine Höhle zurück, oder?
Ganz so dramatisch ist es nicht. Aber ja, genau, Puff, der magische Drachen, lernt einen kleinen Jungen kennen. Die spielen jeden Tag zusammen, erleben Abenteuer, bereisen die Welt. Aber der Junge wird älter. Puff ist ein magisches Wesen und alterslos, aber der Junge wird langsam erwachsen und hat neue Interessen. Und eines Tages kommt er einfach nicht mehr vorbei zum Spielen. Und der Drache zieht sich dann einsam in seine Höhle zurück. Und ist das nicht genau das, was mit den 3D-Brillen passiert ist? Oh. Der Drache ist die 3D-Brille.
Du meinst, es ist also in diesem Gedicht schon angelegt und da schließt sich dann der Kreis für diese Geschichte. Das ist fast schon poetisch. Und das ist doch ein wunderbares Schlussbild.
Ja, der Lipton hat das schon 1959 kommen sehen, was dann 2019 tatsächlich final passiert. Mehr dazu dann in Stay Forever Lyrik, dem neuen Format.
Genau, du hast dich hiermit dafür empfohlen.
Nein, das soll es tatsächlich gewesen sein. Das war es ja auch mit der Geschichte der 3D-Brillen. Und falls jemand Interesse hat an einer alten 3D-Brille, ich hätte jetzt 5 bis 6 Exemplare zu verkaufen, auch ein paar große Röhrenmonitore.
Sehr gut, dann meldet euch bei Henna, meldet euch generell bei uns, um uns zu erzählen, wie euch diese Folge gefallen hat. Henna, ganz herzlichen Dank, hat mir große Freude gemacht. Wir werden das nächste Mal miteinander sprechen in der übernächsten Folge von Stay Forever Technik. Als nächstes ist erstmal Gunnar wieder dran und ich bin selber schon gespannt, was ihr euch da dann als Thema raussucht.
Oh, ich auch. Ja, vielen Dank für diesen Rückblick.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dahin.